der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin, moin, Joshua.
Moin, Philip, und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserer heutigen Treecorder-Episode. Wir hatten jetzt ja schon lange Pause, und nach der Pause gibt es was schön Technisches für alle Technikbegeisterten oder Leute wie mich, die eine Crypto-Wallet zu Hause haben und immer mit so einem etwas weinenden Auge heutzutage auf ihre Zahlen gucken. Es ist ja gerade Crash-Time, aber damals, als ich damit angefangen habe, 2017, da war das noch so ein bisschen, ja, der Aufbruch gen Westen, sage ich mal. Jeder wusste, da gibt's irgendwas, aber keinem war so richtig klar, was das eigentlich ist. Und heute hat sich meiner Einschätzung nach da gar nicht so viel dran geändert, außer dass viel, viel mehr Leute gen Westen ziehen und immer noch nicht so richtig wissen, was da genau wartet. Und darum haben wir uns für die heutige Episode ein bisschen Verstärkung geholt, nämlich fachkundige Verstärkung. Unter anderem Gene Zimmermann, Mathematiker und ITler, heute bei einem mittelständischen Unternehmen. IT-Leiter möchte ich ja dazu sagen, ich will ja keinen von seinem Thron stoßen. Und Gene und ich sind Fallschirmfreunde, sage ich immer. Wir haben uns beim Fallschirmspringen kennengelernt. Machen auch gerne Urlaub zusammen, wenn er nicht ins Wasser fällt. Da haben wir wohl ein gutes Händchen für. Und Adrian Kolotzik, den kennt ihr auch schon aus Episode 20, war es, glaube ich, Philipp?
Yep.
Episode 20, genau, runde Episode. Ich hatte ihn noch als Bioinformatiker abgespeichert, aber er ist jetzt Business-Architekt-Informatiker. Wahrscheinlich habe ich jetzt eins dieser drei Wörter falsch rum gesagt, aber da kann er uns gleich aufklären. Adrian, auch schon Freund aus Jugendtagen, deswegen wussten wir, Technik interessiert, Mathematik interessiert, definitiv auch Blockchain interessiert. Und die Idee für die heutige Episode ist so ein bisschen mit euch und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen zu ergründen, was ist das eigentlich, worüber da gerade alle reden, was ist so der technische Hintergrund. Wir haben es in der Vorbesprechung ja schon gehabt, es ist gar nicht so leicht, das einfach darzustellen. Aber wir versuchen das heute mal so gut es geht. Und ich würde vorschlagen, vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was so eure Berührungspunkte selbst sind mit der Blockchain. Philipp, möchtest du anfangen?
Nee, aber ich dachte, dass wir vielleicht, bevor wir damit anfangen, Gene noch die Chance geben, ein paar Worte mehr zu sich zu sagen, weil anders als Adrian war der ja noch gar nicht bei uns im Podcast, ist ja sein erster Besuch.
Ja, das ist richtig. Deswegen werde ich gerne mal ein paar Worte zu mir verlieren. Wie Joscha schon richtig sagte, wir sind Fallschirmfreunde und das ist unser gemeinsames Hobby. Und dann habe ich auch im Endeffekt ein anderes Hobby zu meinem Beruf gemacht. Ich bin, offiziell nennt sich das Application Development Officer. Das ist so dieses Neudeutsch Leiter Anwendungsentwicklung. Programmiere aber eigentlich schon, seitdem ich 12 Jahre alt bin. Das heißt also, es ist wirklich mein Hobby. Ich habe da Spaß dran. Ich liebe das, jeden Tag zu tun. Und ich mache es so viel wie möglich eigentlich auch. Und deswegen habe ich natürlich auch Berührungspunkte mit Blockchain, weil wir natürlich auch bei uns in der Firma, 700-Mann-Unternehmen, wo man auch viel überlegen muss, okay, was für Techniken nutzen wir, welche Techniken möchten wir auch nutzen und wie müssen wir alles verteilen, auch wie gehen wir mit Lieferanten oder auch Kunden um. Und deswegen haben wir da auch viele Berührungspunkte, die extrem interessant sind, weil Blockchain bei uns auch gerade so ein bisschen aufpoppt und natürlich auch, wie zum Beispiel die Geschäftsführung, wenn man so sagt, hier, Blockchain, hast du da schon mal was von gehört, was ist damit eigentlich? Deswegen finde ich es super interessant, das hier auch heute mal ein bisschen genauer zu erörtern, um da auch einmal das ein bisschen näher zu bringen, was denn Blockchain überhaupt ist.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Gene. Und herzlich willkommen auch von mir nochmal bei uns im Podcast. Und bevor wir noch den nächsten Schritt ins Thema machen, Adrian, willst du Joshuas Beschreibung deiner aktuellen Arbeitsposition noch korrigieren oder um irgendwelche weiteren Informationen ergänzen?
Nö, das ist super. Perfekt vorgestellt. Danke, Joshua.
Yes!
Ja, top.
Ich mal ein Sternchen ins Heft.
Sehr gut. Und ein Bienchen.
Ja, dann steht jetzt ja wirklich Joshuas Frage im Raum: Blockchain, was ist das eigentlich? Wer will sich denn im ersten Schritt an die, wie wir ja schon im Vorgespräch festgestellt haben, nicht ganz einfache Beschreibung oder Erklärung, was das ist, wagen?
Also ich habe ja im Vorgespräch schon gehört, dass Adrian sich da ein bisschen Notizen zugemacht hat. Deswegen möchte ich die Notizen natürlich ihm gerne mal überlassen und bin mal gespannt, wie er es erklärt. Weil, wie wir alle wissen, Blockchain ist nicht so einfach zu erklären oder so einfach zu verstehen. Deswegen versuchen wir, was bestmöglich mal daraus zu machen.
Okay, dann bin ich auch gespannt, was daraus wird und versuche mal, meine Notizen so ein bisschen durchzugehen. Ja, also was ist Blockchain? Das ist im Prinzip eine verteilte Buchhaltungsliste, Distributed Ledger auf Englisch. Wofür ist das da? Dann nehmen wir mal an, wir wohnen in einer WG und wir wollen jetzt mal unsere Ausgaben irgendwie aufnehmen und gucken, wer schuldet denn wem wie viel. Der eine hat die Pizza letzte Woche bezahlt und der andere hat dafür das Klopapier gekauft und solche Sachen. Man will am Ende abrechnen und möchte das irgendwie auf einer Liste aufschreiben. Dann nimmt man einfach einen Zettel und schreibt dann auf, ja, der Adrian, der hat sich 5 Euro von dem Joshua geliehen, weil er die Pizza bezahlen wollte, und der Joshua hat sich vielleicht 3 Euro geliehen, weil er zum Beispiel das Video-Abo von dem Adrian nutzt, und genau, da macht man eine lange Liste und schreibt dann einfach alles da drauf. Und ja, da wir auch alle vertrauenswürdig sind, ist das im Prinzip schon die Lösung des Problems. Man kann dann am Ende der Woche, oder am Ende des Monats einfach mal einen Strich drunter ziehen, rechnet dann aus, wer wem noch wie viel schuldet, und dann hat man diese Buchhaltungsliste. Soweit so gut. Problem gelöst. Stift und Zettel, mehr brauchte man nicht. Jetzt gibt's aber leider vielleicht noch einen fünften Mitbewohner. Nennen wir ihn mal den Markus. Das ist rein zufällig der Name des Wirecard-Chefs. Und der Markus schreibt jetzt auf unsere Liste drauf, dass der Joshua ihm ja nicht nur 5 Euro geliehen hat, sondern dass der Markus dem Joshua ja auch 1 Milliarde Euro zurückgegeben hat. Kann er ja aufschreiben auf die Liste. Dann wird der Joshua am Ende des Monats bei der Abrechnung wahrscheinlich protestieren, weil es dann heißt, plötzlich schuldet der Joshua dem Markus ganz viel Geld. So, jetzt ist die Frage, wie man das jetzt löst, ne? Und dann ist die einfache Antwort ist dann, es gibt dann erstmal Gruppenkeile. Das heißt, der Markus wird in der WG dann natürlich ordentlich vermöbelt und man fragt, was soll das? Das Problem dabei ist aber, das skaliert nicht. Also Gruppenkeile, das ist eigentlich so das Hauptproblem mit der Gruppenkeile. Das skaliert nicht, wenn man das auf eine ganze Gesellschaft übertragen will. Was macht man also? Man sagt, man baut jetzt einen Sicherheitsmechanismus ein. Immer derjenige, der Geld bezahlen muss, also derjenige, der sich dann Geld leiht, der muss diese Zeile auf der Buchhaltungsliste einmal unterschreiben. Das heißt, wenn der Markus dann draufschreibt, ich habe dem Joshua 1 Milliarde geliehen, dann sagt der Joshua, das unterschreibe ich aber nicht. So, jetzt gibt der Markus aber nicht so einfach auf. Er hat ja diese Buchhaltungsliste und hat jetzt die Unterschrift von dem Joshua. Das heißt, er ist ganz gewitzt, er nimmt jetzt einen Fotokopierer und schnappt sich jetzt diese Unterschrift, kopiert die oder übt einfach, wie man die zeichnet, und schreibt dann da drauf, dass der Joshua ihm doch 1 Milliarde Euro schuldet, und er schreibt das einfach. Kann er ja machen. Und jetzt ist das Coole an der Blockchain-Technologie, dass man durch Einsatz von Kryptographie dafür sorgen kann, dass diese Unterschrift sich immer leicht verändert. Das heißt, wenn ich jetzt für 10 Euro unterschreibe, dann ist die Unterschrift etwas anders, als wenn ich für 100 Euro unterschreibe. So, und zusätzlich, um das Ganze abzusichern, damit der Joshua nicht einmal unterschreibt, dass er dem Markus 5 Euro schuldet und der Markus das dann immer wieder kopiert und sagt, ja, du schuldest mir nochmal 5 Euro, nochmal 5 Euro, nochmal 5 Euro, wird das dann sogar so berechnet, dass man sagt, das hängt nicht nur von den 5 Euro ab, sondern es hängt auch von allen Berechnungen ab, die vorher schon mal gemacht wurden. Genau, das ist ein ganz gängiges Verfahren, dass man sowas kryptografisch absichern kann, und dass das Coole daran ist, dass der Joshua dann zwei Arten von Unterschriften hat. Da müsste man dann näher in die Kryptografie einsteigen, aber um das mal so grob zu erklären, hat der Joshua dann zwei Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel kann er jedem rausgeben. Den privaten Schlüssel nimmt er, um die einzelnen Beträge immer zu unterschreiben. Und mit dem öffentlichen Schlüssel kann dann jeder überprüfen, ob die Unterschrift von dem Joshua auch stimmt. Die ändert sich ja immer. Und mit diesem öffentlichen Schlüssel kann dann jeder checken, ob der Joshua das auch wirklich unterschrieben hat, ob er dem Markus dann wirklich so viel schuldet. Genau, das ist sozusagen jetzt ein Teil der Grundlage. Jetzt gibt es aber immer noch so ein bisschen ein Problem. Wer verwaltet denn die Liste? Unserer WG hätten wir da gar kein Problem. Könnte es einfach mir geben und ich bin ja absolut vertrauenswürdig. Deswegen hätte man das Problem dann schon wieder gelöst. Und tatsächlich ist das jetzt auch ein Fall, der in der Realität dann wirklich vorkommen könnte. Man könnte halt einfach sagen, man gibt den Zettel einer zentralen Instanz, der man vertraut.
Also einer Bank zum Beispiel.
Einer Bank, genau. Oder wenn man so im Internet guckt, da wird dann auch diese Kryptografie oft verwendet, wenn man auf Seiten geht und die sind dann sind dann verschlüsselt und man will jetzt gucken, ob man wirklich auf den richtigen Server zugreift. Dann gibt es sogenannte Certificate Authorities, also so vertrauensvolle Instanzen, die dann sozusagen bestätigen, dass diese Unterschrift der Person auch wirklich legitim ist, mit der man dann kommuniziert. Also es gibt da Möglichkeiten, so eine zentrale Instanz dann wirklich einzusetzen und das macht auch das Ganze sehr einfach. Wenn man jetzt aber keine Bank hat und keinen vertrauensvollen Adrian, der mit einem in der WG wohnt, dann muss man das ja irgendwie anders lösen. Und die Art und Weise, wie das bei der Blockchain dann gelöst wird, ist, dass man die Liste einfach verteilt. Das heißt, jeder kriegt eine Kopie. Eigentlich ganz einfach, ne? Wenn ich dann sage, ich streiche da eine Zeile raus, weil ich möchte nicht, dass der Joshua dann diese eine Zeile da noch drin hat, dass er mir Geld geliehen hat, dann muss ich es ihm ja zurückgeben und ich streiche das, dann wird dann auffallen, dass in drei Kopien der Liste diese Zeile drin ist und nur in meiner Kopie die Zeile fehlt. Ne? Das kann man dann sozusagen ganz, ganz gut überprüfen. Jetzt gibt es aber ein anderes Problem. Wenn ich jetzt eine Zeile hinzufüge und wir haben alle Kopien und es gibt jetzt mehrere Versionen. Ich sage, meine Kopie ist aber die echte. Ich habe jetzt eine Zeile hinzugefügt und das ist die echte. Und jeder andere hat eine Kopie und merkt dann, das steht bei mir aber anders. Dann ist halt die Frage, ja, wem vertraut man denn? Und da ist bei Blockchain der Ansatz, dass man einfach der längsten Liste vertraut und dass man zusätzlich das Verlängern der Liste schwierig macht. Dass man sagt, es dauert eine Zeit, bis man den nächsten Eintrag machen kann, sozusagen. Und das ist sozusagen eines der Grundkonzepte bei zum Beispiel Bitcoin, wie man dann sagt, ja, dass man sozusagen überprüft, dass nicht jeder einfach 100 neue Einträge reinmacht und dann die längste Liste hat. Genau, und wie das dann halt bei Bitcoin gemacht ist, ist, man sagt, jeder neue Block, der der Liste hinzugefügt werden soll, der muss ein gewisses Problem lösen, ein mathematisches Problem. Und dieses mathematische Problem kann man in der Schwierigkeit anpassen. Und das wird dann so angepasst, dass, ich weiß jetzt die Minutenzahl nicht mehr aus dem Kopf, dass irgendwie alle 10 Minuten, glaube ich, ein neuer Block gefunden wird von allen Leuten, die versuchen, dieses mathematische Problem zu lösen. Und damit wird dann halt alle 10 Minuten ein Block eingefügt. Und dieses mathematische Problem ist dann halt auch sehr schwierig, so dass ich nicht einfach 10 neue Blöcke hinzufügen kann, weil ich dieses Problem gar nicht so oft lösen könnte. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass ich eine Berechnung anstelle und dann zufällig irgendjemand zuerst fertig wird. Das ist im Prinzip ein Ratespiel, sage ich mal. Und es gibt halt, irgendjemand dreht dann irgendwann richtig und löst das Problem und der darf dann den nächsten Block schreiben. So, das ist jetzt eigentlich eine relativ komplexe Art und Weise, wie man dieses Problem löst, dass man diese Liste verteilt und dafür sorgt, dass nicht jeder einfach irgendwelche Blöcke hinzufügt. So, jetzt hat man ja aber schon wieder das nächste Problem, was man sich damit eingefangen hat. Das nächste Problem ist nämlich, dass dieses Berechnen des Problems natürlich Geld kostet. Wenn ich einen Computer laufen lasse und dieses schwierige mathematische Problem löse, verbrauche ich ja Strom. Das kostet ja Geld. Also warum sollte ich das tun? Und die Art und Weise, wie das gelöst ist, ist, dass bei Bitcoin dann beispielsweise Geld ausgezahlt wird an mich. Das heißt, ich würde eine Mining-Plattform, einen PC betreiben, der versucht, dieses Problem sehr effizient zu lösen. Und wenn ich das große losziehe, dass meine Plattform das Problem am schnellsten gelöst hat, dann kriege ich einen kleinen Obolus dafür, einfach um meine Stromkosten zu bezahlen und vielleicht noch ein bisschen was extra. Und ob sich das dann lohnt, das hängt dann davon ab, weil ich dann in Bitcoin bezahlt werden würde, hängt das dann davon ab, wo gerade der Bitcoin-Kurs steht, was der Strom gerade kostet, wie effizient meine Hardware ist und wie viele Leute mitspielen. Wenn ich 10 Milliarden Leute habe, die mitmachen, dann ist es natürlich nicht so wahrscheinlich, dass ich der Schnellste bin. Wenn ich halt nur 2 Leute habe, die mitmachen, dann lohnt sich es halt viel schneller, weil ich dann häufiger belohnt werde. Genau, und dieses Verfahren, dass man es einfach schwierig macht, neue Einträge hinzuzufügen, und das nennt man Proof of Work, ne, weil man Rechenarbeit leisten muss. Es gibt noch ein alternatives Verfahren, was vielleicht dann auch in der Diskussion auch noch relevant ist, das nennt man Proof of Stake. Proof of Stake heißt, man hinterlegt Geld, also man sagt, ich will, dass Bitcoin vernünftig läuft, und der Grund ist, dass ich selber Bitcoin habe und ich hinterlege mal 50 Bitcoin. Okay, wäre schön, wenn ich 50 Bitcoin hätte. Und dann wird halt zwischen allen Leuten ausgelost, die Bitcoin hinterlegt haben, in Abhängigkeit davon, wie viel sie hinterlegt haben. Und dann könnte man eine Person auswählen, die dann den nächsten Block schreiben darf. Genau. Eine andere Art, wie man noch diesen Obolus einführen kann, ist nicht nur, dass jemand einfach für den nächsten Block belohnt wird, sondern man kann das auch an die Transaktion hängen, dass man sagt, wenn der Joshua eine Zeile schreiben will, dann ist er darauf angewiesen, dass jemand anderes dieses schwierige mathematische Problem gelöst hat, und dann sagt man, naja, dann muss der Joshua halt demjenigen dann immer noch 1 Euro extra geben, ne? Wenn er dann 100 Euro überweisen will, dann muss er halt 1 Euro noch an den Miner bezahlen, um einfach die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Das ist so grob die Systeme. So, und jetzt bitte ich darum, dass mir das, was ich gerade gesagt habe, einmal um die Ohren gehauen wird von euch, weil ich da Fehler gemacht habe. Oder sagt mir gerne, ob da irgendwas unklar war oder falsch war.
Also es war, glaube ich, wirklich viel, ne? Wirklich viel. Aber du hast es, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie das im Endeffekt eigentlich auch alles schön zusammenhängt. Ich glaube, da muss man wirklich genau überlegen. Also diese Blockchain an sich ist halt wirklich nur diese Liste, die man schreibt. Das ist an sich diese Blockchain. Im Endeffekt diese verteilte Blockchain, also dieses, wo wir dann über Bitcoin und so sprechen, da geht es dann wirklich darum, um dementsprechend die Daten konsistent zu halten und wirklich auch die Sicherheit zu haben, dass die Daten bei jedem richtig sind. Also die Blockchain an sich ist im Endeffekt wirklich nur diese Aneinanderreihung der Liste. Das ist die Blockchain, einfach damit man schon mal so ein bisschen abgegrenzt hat, weil viele das auch so ein bisschen sagen mal so, ja, okay, ja, Bitcoin ist Blockchain. Ja, das stimmt insoweit so ein bisschen, aber Blockchain ist nur ein Teil von Bitcoin oder auch von Ethereum, weil du ja auch dementsprechend schon dieses Proof of Work dementsprechend genannt hattest, weil Ethereum da ja auch so ein klein bisschen gerade so ein bisschen einen Umschwung hat, weil sie auch sagen, okay, die Kosten sind einfach zu hoch, um dementsprechend diesen Hash, also dieses mathematische Problem zu lösen. Das einfach mal so ein ganz klein bisschen eingeschränkter nochmal, um da, glaube ich, besser zu verstehen, was wirklich die Blockchain ist.
Ja, guter Punkt. Ja, das war etwas ungenau, da hast du recht. Tatsächlich ist die Blockchain nur ein Teil der Beschreibung, was ich genannt habe. Korrekt.
Dazu habe ich mal eine Frage, weil jetzt du schon Ethereum angesprochen hattest. Unter den ganzen Krypto-Fans heißt es ja immer King Bitcoin. Das wäre zwar nicht mehr die beste Technologie des Ganzen, aber es war halt die erste und wird deshalb immer so sein wie Gold, weil das halt die erste Währung war. Dementsprechend gibt es natürlich heute Fiat-Währungen, die ganz anders funktionieren und besser, aber es wird immer so ein hoher Wert sein, sage ich mal. Seht ihr das ähnlich, dass das technisch eigentlich nicht mehr so die Höhe ist? Und es eher darum geht, dass das der Proof of Work, sage ich mal, war von der ganzen Technologie?
Also ich würde jetzt behaupten, also es ist ein Anfang, und ich persönlich glaube nicht, dass es wie Gold ist. Klar, es ist dadurch, dass es dementsprechend so gebaut ist, dass auch, es gibt ja eine maximale Anzahl von Bitcoins, die überhaupt geschürft werden können. Also es geht ja nicht bis ins Unendliche, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, beim Geld, wo einfach mal nachgedruckt wird und im Endeffekt die Inflation das immer alles hochschraubt dann. Das heißt also, wie Gold glaube ich nicht, dass es ist dementsprechend eine veraltete Technologie, und es wird sich in Zukunft auch zeigen, insbesondere dadurch, dass die Energiekosten so jetzt auch in vielen Sachen steigen, wo ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht, weil einfach aktuell Bitcoin zu schürfen oder auch Bitcoin zu validieren extremst teuer wird. Deswegen bin ich da extrem gespannt und deswegen habe ich auch schon Ethereum mal erwähnt, weil da die denken halt einfach die Sachen nochmal komplett um. Die gucken nochmal, okay, sie versuchen das weiterzuentwickeln, versuchen das dementsprechend auf eine andere Ebene zu bringen, was ich an der Stelle auch sehr wichtig finde. Also Blockchain ist eine, meine persönliche Meinung, sehr, sehr coole Technologie und das ist ein cooles Paper, was da rausgekommen ist, was sich da jemand ausgedacht hat. Und ich glaube, dass das in der Zukunft auf jeden Fall Bestandteil haben wird, in vielen Bereichen. Ob das aber zum Beispiel in der Kryptowährung da wirklich so extrem, genauso wie es aktuell ist, weiter sich bewegen wird, das glaube ich halt nicht, sondern es muss sich weiterentwickeln, wie Ethereum das eigentlich auch schon anfängt. Ne? Einfach mal so vom Groben her. Ich weiß jetzt nicht, wie Adrian das genau sieht. Vielleicht hat Adrian da eine ähnliche oder ganz unterschiedliche Meinung. Da müssen wir mal drüber diskutieren.
Genau, da muss ich natürlich die Gegenposition einnehmen.
Bitte.
Ja, ich frage mich immer, wenn über Blockchain geredet wird, oder auch wenn über Bitcoin geredet wird, was sind denn da so die Eigenschaften? Okay, also Transaktionen werden kryptografisch unterschrieben. Okay, das kann man tun und das ist ja aber auch standardisierte Technologie, die jetzt unabhängig ist von Blockchain. Dann die Liste aller Transaktionen wird jetzt bei Blockchain, jetzt bei Bitcoin speziell, offen geteilt. Ist die Frage, will man das? Es gibt keine zentrale Instanz, der vertraut werden kann. Da frage ich mich immer, braucht man das? Und tatsächlich sehe ich es oft so, dass Blockchain für Bitcoin oder sehr ähnliche Anwendungen ein ganz gutes System sein kann. Also da muss man dann noch über Details reden, wie Proof of Stake oder Proof of Work. Ich frage mich bloß, ob man es wirklich für andere Dinge braucht. Und ich habe das Gefühl, dass Blockchain immer als digitale Lösung allgemein verstanden wird und man dann sagt, das wäre ja schön, wenn man da Dinge digitalisiert. Und das ist die Zukunft, das würde ich auch so sehen. Ich frage mich nur, braucht man da wirklich Blockchain für? Ne? Also das ist dieses Argument, ja, wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Aber ja, wenn man eine Schraube hat, dann ist der Hammer vielleicht ein Werkzeug, mit dem man arbeiten könnte. Wenn man wirklich sich Mühe gibt, kriegt man die Schraube wahrscheinlich mit dem Hammer in die Wand, kommt auf die Wand an. Aber ist es wirklich das richtige Werkzeug? Ne? Da stelle ich mir dann oft die Frage, ob Blockchain das richtige Werkzeug ist. Und bei Ether sehe ich ja auch diese Bestrebung Richtung Smart Contracts. Das ist ein interessantes Problem, oder was dann auch mit Ether interessant angegangen wird. Aber ich sehe dann die Probleme eher bei der Digitalisierung im Allgemeinen. Und bis wir dabei Smart Contracts sind, ist es, glaube ich, ein weiter Weg. Also, was ich mich dann immer frage, ist, was sind denn wirklich die Probleme, die man lösen will? Und dann würde ich die Frage stellen, was ist die beste Technologie dafür? Und da ist meiner Meinung nach oft Blockchain nicht die beste Technologie. Wenn man aber andersrum rangeht und sagt, wofür kann man Blockchain einsetzen, dann wird man eher Dinge finden.
Das finde ich einen spannenden Punkt, die Frage, welches Problem kann man damit lösen? Weil da kommen wir ja so ein bisschen auf den Science-Fiction-Blickpunkt, ne? Immer so die Frage, wie werden aktuelle Probleme oder solche, die wir uns in der Zukunft vorstellen, möglicherweise gelöst? Deswegen meine Frage an euch beide, für welche aktuellen Probleme im IT-Bereich oder darüber hinaus, das keine Ahnung, was auch immer ihr da seht, für welche Probleme, die wir aktuell haben oder die sich schon abzeichnen, wäre denn Blockchain eine mögliche Lösung?
Also,
Also außer
ich.
die Grundidee, der, was man früher immer Bitcoin nachgesagt hat, irgendwelche Drogengelder geheim hin und her schieben. Das Problem haben wir gelöst.
Das Problem aber gelöst, das klappt damit, ne? Sehr gut sogar offensichtlich. Es gibt verschiedene Anwendungsgebiete. Ich persönlich war auch selber sehr gespannt, als dann auch Lieferanten, zum Beispiel, also bei der Firma, wo ich arbeite, das ist ein NE-Metalle-Händler, das heißt also nicht Eisenmetalle-Händler. Wir handeln also viel mit Alu, Messing, Kupfer und so weiter und so fort. Und da geht es ja auch dementsprechend um gewisse Summen an Geld und auch um sehr viele Zertifikate, was viele gar nicht wissen. Bei unseren Materialien ist es sehr, sehr wichtig, dass sie bestimmte Eigenschaften haben. Das muss halt zertifiziert werden. Und wie es in der Welt nun mal so ist, da traut auch keiner dem anderen. Ich will persönlich auch gar nicht wissen, wie viel Material unterwegs ist, die irgendwelche Zertifikate haben, die nun mal wirklich nicht stimmen. Das muss man einfach mal so sagen. Auch wir sind natürlich nicht unberührt von, dass wir solche Sachen auch aufdecken. Und da sind wir gerade mit einem sehr, sehr großen Lieferanten dabei, genau so eine Blockchain aufzubauen. Also wir möchten genau diese Technologie dafür nutzen, um entsprechend die Daten zu verteilen und um wirklich dann, dass alle genau das unterschreiben, auch okay, Daten passen. Und das ist ja genau die Idee dahinter. Also wir haben aktuell keine Instanz, der wir vertrauen könnten und wo wir sagen können zu 100%ig, okay, das passt. Die Lieferanten sind über die ganze Welt verteilt. Die Kunden, die Händler sind über die ganze Welt verteilt. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo man Blockchain einsetzen könnte, um dementsprechend diese Zertifikate wirklich zu validieren und zu sagen, okay, die Daten passen wirklich zu 100%. Weil da kann, es ist einfach nicht abänderbar und man hat da keine Instanz irgendwo, die dann auch, ja, wir wissen alle, wie Menschen sind, wenn es manchmal auch um Geld geht, dann kann es manchmal auch sehr, sehr schwierig werden, eine Instanz sein, die bestechbar ist. Das geht halt davon. So, und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Insbesondere bezüglich bestechbar. Anderes schönes Beispiel, was man sich auch ausdenken kann, ist und was auch gerade gestartet wird, muss man auch sagen, in dritte Weltländern ist zum Beispiel ja, der Besitz von Grundstücken oder von Land. Das wird gerade in dritte Weltländern auch versucht, mit Blockchain zu lösen, weil da ist natürlich das große Problem, es gibt da bestimmte Diktaturen und so weiter und so fort, wo dann die Leute bestimmte Felder haben und das eigentlich auch rechtmäßig gekauft haben. Ja, und dann kommt dann eine neue Instanz dahin und sagt, okay, ja, das gehört aber jetzt alles mir. Punkt. So, da gibt es nirgendwo dementsprechend solche Grundbucheinträge oder solche Notare, wie wir sie dementsprechend bei uns haben, wo das dann alles komplett drinsteht. Und selbst wenn es da drinstehen würde, das ist eine staatliche Instanz, dann sagt halt dementsprechend das Oberhaupt, ja okay, dann schreibt jetzt alles auf mich um, die Sache ist erledigt. Und da finde ich es sehr, sehr interessant, dementsprechend solche Sachen einzusetzen, um auch da Leute zu schützen. Und wenn dann zum Beispiel die Behörden nicht sicher genug sind oder diese sichere Instanz sind, weil sie können kein Vertrauen in diesem Fall. Könnte man übrigens bei uns auch einführen, dann wird man die Notare leider arbeitslos machen, was auf der einen Seite traurig ist, auf der anderen Seite würde es mich sehr freuen, wenn ich überlege, wenn ich ein Haus kaufe und was ich da an Notarkosten zahle, das würde an der Stelle zum Beispiel auch komplett wegfallen. Gut, die andere Frage ist dann, was für Kosten entstehen für diese Blockchain? Die muss ja auch betrieben werden. Das müsste man natürlich auch gegenrechnen. Aber das wäre zum Beispiel auch so ein drittes Beispiel, was auch jeden von uns einfach irgendwie so ein bisschen, ja, tangiert, je nachdem, wenn man irgendwas kaufen möchte, einen Notar möchte, muss es dann dementsprechend notariell beglauben, weil er ist im Endeffekt ja da dann die sichere Instanz. Genau, das ist einfach mal so. Das sind so drei kleine Beispiele, die man sich mal einfach mal überlegen könnte, die auch sehr, ja, praxisnah sind.
Da habe ich aber gleich noch eine Verständnisfrage. Ich weiß nicht, wie das den anderen geht, aber wenn wir bei diesem Grundstücks oder bleiben wir bei dem Metall- und Lieferkettenbeispiel, wo du sagst, Mensch, wir wollen die Blockchain haben, um sicherzustellen, dass das Material, was wir geschickt bekommen, so habe ich das verstanden, auch wirklich genau das Material ist und kein anderes. Dann braucht man ja aber irgendjemanden, der dieses Material untersucht hat und gesagt hat, ist Aluminium zu so und so viel Prozent oder was auch immer da die relevanten Werte sind. Und der das bestätigt. Diese Person würde das, sagen wir mal, das ist sowas wie ein TÜV für Metall oder so, der wird das dann in die Blockchain schreiben und sagen, hier, auf Palette XY liegen 50 Tonnen Aluminium. So viel geht wahrscheinlich gar nicht auf eine Palette, aber egal. Und schickt das dann auf die Reise. Inwiefern hindert das jetzt irgendjemanden daran, dir eine andere Palette zu schicken, die einfach auch 50 Kilo eines gräulich gleich schweren, aber doch anders zusammengesetzten Aluminiums zu schicken?
Also diese Blöcke haben natürlich an der Stelle auch eine genaue Kennzeichnung, eine eindeutige Kennzeichnung, die dann entsprechend zurückzuführen ist auf diese ja auch diese Daten, die du aus der Blockchain rauslesen kannst, die Zertifikate. Es ist natürlich klar, dass wir reden über dein physisches Material, wenn das natürlich komplett verändert wird, das wirst du niemals digital lösen können. Außer du würdest da irgendwas einbauen, was entsprechend gar nicht rauszunehmen ist, aber das wirst du physisch niemals hinbekommen. Also dieses Problem hat man natürlich an großen Stellen immer. Was aber häufiger passiert, und das Problem möchte man eher damit rauskriegen, also es gibt halt bestimmte Stempelungen bei diesen zum Beispiel Alublöcken, die locker mal 30, 40 Tonnen werden können, nur mal so, als um die Größe mal zu nennen. Okay. Das ist kein Problem. Es ist ganz oft das Problem, dass du diese Blöcke dann, diese Kennzeichnung bleibt da, weil diese Kennzeichnung muss auch da bleiben, weil ohne Kennzeichnung wird keiner mehr irgendwo einen Block annehmen, weil dieser Block dann keine Kennzeichnung mehr hat, keine Zurückverfolgbarkeit mehr hat. Das heißt, dieses Material schwindet sofort im Wert von mindestens mal 60-70%. Das heißt, der Block ist wirklich extrem wenig wert, weil man nicht mehr weiß, wo es herkommt. Und genau diese Stempelung bleibt da drauf. Und da ist es aber ganz oft so, dass dann die Leute diese Stempelung mit mehr Zertifikaten verkaufen, als der ursprüngliche Glüher zum Beispiel auch wirklich gemacht hat. Es geht da zum Beispiel darum, um Härtemessungen, um bestimmte Eigenschaften, wie dieses Material haben muss, um zum Beispiel im Luftfahrtbereich benutzt zu werden. Aber kurz gesagt, klar, wenn es physisch verändert wird, im Endeffekt, da hast du dann natürlich mit digitalen Lösungen wenig Chancen, wirklich eine gute Lösung, eine optimale Lösung zu bringen. Das ist so. Das kann man leider nicht anders sagen.
Ja, okay. Das heißt, das, was die Blockchain verhindern soll, ist, dass die Papiere, die mitfliegen mit dem Block, dass die gefälscht werden und irgendwie was Falsches sagen.
Genau.
Okay, und warum rufe ich nicht einfach übers Internet beim Hersteller einen Hashwert oder so ab, vergleiche den miteinander und sehe deswegen, er passt?
Das ist ja im Endeffekt genau das, was du in der Blockchain eigentlich ja fast machst, dass du diesen Hashwert vergleichst und dann guckst, okay, den Hashwert, den ich jetzt hier habe, ist es das, was dementsprechend der Anbieter da ja genau mir liefert. Also das ist genau eigentlich, was die Blockchain an sich mir liefert. Also das heißt, also kann öffentlich zugänglich, kann ich dieses Material prüfen, kann gucken, das Material, was bei mir jetzt angekommen ist, ist dieser Hashwert entsprechend gleich, ne? Und wurde da nichts, irgendwas drin geändert.
Okay, und die Kette wird dann draus, weil so ist es ja erstmal nur ein 1-zu-1-Kontakt, aber wenn ihr jetzt mit dem Metall arbeitet und daraus irgendwas macht, gebt ihr das an den nächsten Betrieb, der macht auch irgendwas damit und so entsteht daraus eine Kette.
Genau. Das ist dann die Kette im Endeffekt. Also wir schneiden das Material zum Beispiel zu, wir machen daraus Platten. Es gibt auch bei uns zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir bestimmte Sachen nochmal glühen, nochmal speziell behandeln, damit sie auch andere Eigenschaften haben. Und das ist genau das Wichtige, dass wir weitere Eigenschaften hinzufügen und die dann dementsprechend in der Kette hinzufügen. Und man sieht auch ganz genau, okay, welcher Lieferant hat es geliefert, wer hat es überhaupt hergestellt, wer hat es bearbeitet, wer hat Eigenschaften hinzugefügt. Und dadurch, dass das sicher abgelegt ist, könnte man dann auch wirklich natürlich nachfragen. Aber wir wollen ja im Endeffekt eigentlich die Sachen an der Stelle digitalisieren, vereinfachen, dass das System selber sofort prüfen kann, okay, passen die Daten, wie sie sind. Um da eine Einheitlichkeit zu schaffen, versuchen wir halt dementsprechend sowas gerade insbesondere in der Luftfahrt zu etablieren, weil in der Luftfahrt ist es zum Beispiel so, sobald ein Flugzeug nicht so landet, wie es landen sollte, also an der Stelle meistens verunglückt, das kriegen die meisten Menschen gar nicht mit, wird eine riesige Kette im Hintergrund losgetreten, alle Materialien, die an diesem Flugzeug drin sind, hergestellt wurden, da wird es dementsprechend bis zu der Mine, wo das Aluminium abgetragen wurde oder wo das Aluminium hergestellt wurde, bis dahin geht es zurück und es wird alles überprüft, komplett. Und sobald da nur ein Zertifikat nicht stimmt oder ein Zertifikat nicht 100% ist, dann wird es sehr interessant an der Stelle.
Okay. Ich glaube, ein gutes Beispiel da ist, glaube ich, Boeing. Ne? Das war ja da, glaube ich, genau das Problem, dass Boeing bei der 737 MAX, dass da genau solche Zertifikate abgeändert, unterschlagen wurden zwischen den Zulieferern und Boeing selbst und dadurch halt diese Fehler im Management im Prinzip dazu geführt haben, dass das Flugzeug gar nicht sicher war am Ende. Fällt mir da als relativ aktuelles Beispiel ein.
Genau, schönes Beispiel ist bei Airbus und so, es ist überall das Gleiche, wie gesagt, also es ist ein Riesenprozess, der hinten angestoßen wird. Man muss sich auch komplett zertifizieren lassen dafür und deswegen ist natürlich diese Datensicherheit extrem wichtig, meiner Meinung nach, an der Stelle. Und deswegen finde ich dieses Projekt da auch sehr interessant. Und Blockchain ist da meiner Meinung nach eine Lösung, die man gut anstreben könnte.
Und das, wie, tatsächlich, achso,
ganz, und wie klärt ihr dann? Adrian hat ja vorhin erklärt, ne, zwei Möglichkeiten, um zu entscheiden, wer darf in die Blockchain schreiben. Entweder Proof of Work, also ich bin der mit der dicksten Rechenleistung und habe allen Gamern die Grafikkarten weggekauft. Oder Proof of Stake, ich habe irgendwie genug Geld im ganzen System und darf deswegen, oder irgendeine andere Sache von Wert, um die es da geht im System, darf deswegen reinschreiben. Wie managt ihr das?
Das soll wahrscheinlich wie bei Ethereum auch eine Kombination aus beiden werden. Aber da sind wir noch nicht weit genug. Das ist gerade auch noch ein Prozess, der gerade gestartet wird, um zu gucken, okay, wo sich auch dementsprechend diese Technologie eigentlich weiterentwickelt, okay, welche ist genau die richtige für uns, weil Proof of Work wird wahrscheinlich in der Stelle nicht so gut funktionieren, weil es dann am Ende doch nicht genug Teilnehmer gibt, um das perfekt zu verteilen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ein gewisses Proof of Stake dann dabei sein.
Dann habe ich jetzt, Adrian, sorry, noch eine Sache, dann bist du dran. Ich habe vor kurzem mit einem Anwalt für internationales Vertragsrecht gesprochen und da fühle ich mich jetzt dran erinnert, weil der hat mir erklärt, wie komplex das ist, Verträge zwischen internationalen Firmen aufzusetzen, die verschiedenen Zertifikate und Beglaubigungen und alle möglichen Apostillen, alles, was es da gibt, muss dann zertifiziert werden, wie gesagt, muss übersetzt werden, dann muss die Übersetzung einen Stempel kriegen, dass das alles so richtig ist. Und bei allen Übersetzungen davon gibt es immer Verluste. Es ist immer so, weil du ein Wort irgendwie auf zwei Arten übersetzen kannst. Das sind dann in der einen Sprache Nichtigkeiten, in der anderen Sprache ist das gleiche Wort und manchmal, es gibt drei Wörter für dieses eine Wort, gibt es dann da viel Unterschiede und so können dann ja auch Fehler eingebaut werden. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel Indonesisch hat halt ein viel, viel kleineres Vokabular. Und die haben dann ein Wort, wofür es im Deutschen 10 gibt. So, und dann muss der Übersetzer entscheiden, welches davon er nimmt. Und irgendwer drückt dann seinen Stempel da drauf. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist ja bei der Blockchain so, dass es im Prinzip eine Universalsprache ist, also eine verschlüsselte Universalsprache, die direkt zwischen eurem Zulieferer und euch funktioniert. Und jeder Teilnehmer hat im Prinzip die gleiche Grundsprache, die er dafür lernen muss. Also es gibt nicht diese... Okay, ihr schüttelt beide den Kopf. Dann musst du das nochmal erläutern, warum das...
Genau, Adrian, willst du oder soll ich?
Mach du gerne.
Genau, also es ist... Also sonst Adrian, willst du oder ich...
Nee, mach du das gerne. Okay.
Also es ist keine Universalsprache, sondern im Endeffekt, was du da ja noch tust, ist, du validierst, dass die Dokumente, die zu dir hinkommen, valide sind. Und das heißt, das hat natürlich nichts mit dem Inhalt im ersten Moment zu tun. Das heißt also, wenn du so eine Übersetzung natürlich machst, das heißt nicht, dass diese Übersetzung dann nur hundertprozentig ist und das ist genau das richtige Dokument. Das heißt nur, dass dieses Zertifikat, was da drin ist, entsprechend richtig ist und auch dementsprechend von diesem Lieferanten ist. Das Problem stellt sich aber zum Beispiel in diesem Bereich nicht, da alle Zertifikate auf Englisch ausgestellt werden müssen. Deswegen haben wir da nicht diese Sprachbarrieren, die da entstehen würden, sondern das ist international geregelt, dass es entsprechend der Weltsprache Englisch entspricht. Deswegen wäre das Problem bei uns an der Stelle zum Glück nicht da. Aber das heißt nicht, dass die Inhalte entsprechend zertifiziert sind. Also das heißt nur, dass diese Daten, die da drin stehen, zertifiziert sind. Die sind richtig von der Person, aber nicht der Inhalt. Das hat damit nichts zu tun.
Aber es kann diese Kette dazwischen, wo was verfälscht wird, halt nicht geben.
Ja,
genau. Also durch Übersetzung den falschen Stempel oder was auch immer. Oder Interpretationsspielräume. Genau, okay. So, jetzt Adrian aber. Die Hand ist schon lange erhoben. Sorry.
Genau. Ja, es gibt da tatsächlich ganz viele Themen, die jetzt berührt wurden. Das erste war Vertrauen. Das ist im Prinzip auch schon geklärt worden durch die Nachfrage von Philipp, dass oft gesagt wird, man kann dem, was in der Blockchain steht, dann vertrauen. Und das fand ich sehr gut, dass das gerade nochmal getrennt wurde, was genau man mit Vertrauen meint. Es gibt nämlich einmal dieses inhaltliche Vertrauen, dass man sagt, ist das Aluminium wirklich 100% rein oder 99,99% rein? Das ist sozusagen der inhaltliche Punkt. Und der zweite Punkt ist halt, von wem kommt das? Und kann ich sicherstellen, dass die Dokumente, die ich erhalte, wirklich von der Person kommen, die sie ursprünglich erstellt hat und dass der Inhalt der Dokumente auch noch das ist, was es ursprünglich war, als es unterschrieben wurde. Genau. Und dieses inhaltliche Vertrauen kann meiner Ansicht nach durch Blockchain Technologie an sich erstmal nicht hergestellt werden. Es kann wirklich nur sichergestellt werden, dass der Inhalt des Dokumentes so war wie zum Zeitpunkt der Unterschrift und dass daran nicht hantiert wurde. Und das ist sozusagen der eine Punkt. Und das kann aber natürlich auch mit ganz normalen digitalen Unterschriften auch erstellt worden. Wir hatten vorhin die Notare angesprochen. Man hat ja in Deutschland, wenn man den Personalausweis hat, hat man da eine digitale Signatur drauf, mit der man unterschreiben kann. Und damit könnte man Verträge unterschreiben, wenn sie digital sind. Und dann wäre auch klar, dass dieser Vertrag von dir unterschrieben wurde und nie von niemand anderem. Und man könnte das dann halt auch kryptografisch einfach so machen, dass der Inhalt des Vertrages Teil der berechneten Unterschrift wird und dass sozusagen der Inhalt des Vertrages auch nicht mehr geändert werden kann. Das ist alles möglich. Dafür braucht es erstmal keine Blockchain. Man kann das einfach einen Vertrag erstellen, digital und unterschreiben und der Inhalt kann dann nicht geändert werden, ohne dass die Unterschrift am Ende dann nicht mehr legitim ist. Dafür braucht es diese Blockchain nicht. Das heißt, bereits etablierte Technologien zur digitalen Signatur können da eingesetzt werden und das Problem ist eher, dass die Infrastruktur, die dahinter steht, dann teilweise fehlt. Also wenn man jetzt sagt, man möchte alle Verträge in der Datenbank speichern, ne? Dann ist die Frage, auf welche Standards einigt man sich da und wo legt man die ab? Aber in den Beispielen, die jetzt genannt wurden, hatte ich jetzt das Gefühl, könnte man das nicht auch ohne Blockchain aufbauen? Zum Beispiel, wenn sich die metallverarbeitenden Industrien jetzt zusammenschließen und sagen, wir bauen einfach eine Datenbank auf mit allen Signaturen, die es so gibt. Jeder hat seine eigene Signatur und er unterschreibt dann seine Dokumente mit der Signatur. Dann kann man halt in der Datenbank gucken, so wie es ja auch im Web funktioniert, ist das die Signatur, die da abgelegt wurde? Ja oder nein? Und da kann man ja auch Zertifizierungsketten erstellen. So funktioniert das ja auch. Wenn ich auf irgendeine Webseite gehe, dann wird geguckt, ist die digitale Signatur erstmal korrekt und dann kann man wiederum gucken, ist denn dieser Betreiber überhaupt berechtigt, zum Beispiel für diese Internetadresse Sachen zu signieren. Dann kann man sozusagen eine Kette von Zertifikaten erstellen und kann dann durchgehen, bis man halt irgendwo oben an einer Zertifikatsauthority, also in einer vertrauenswürdigen Stelle rauskommt, wo man dann sagt, okay, wenn du das unterschrieben hast, dann vertraue ich dir. Und da das Vertrauen in diesem Prozess auf inhaltlicher Ebene sowieso da sein muss, also es bringt mir nichts, wenn ich weiß, dass Joshua unterschrieben hat, dass das Aluminium 100% rein ist, wenn ich weiß, dass Joshua das gar nicht beurteilen kann. Also ich brauche sowieso diese inhaltliche Komponente. Und deswegen frage ich mich dann immer, was liefert die Blockchain da als zusätzlichen Beitrag im Vergleich zu etablierter Technologie? Und genau, dann halt, das würde ich vielleicht erstmal hier stoppen und dann also den Kommentar, aber würde ich dann später nochmal gerne auf die gemeinsame Sprache eingehen, weil es da dann nämlich, wenn es dann auf die gemeinsame Sprache geht, ist das wieder relevant für Verträge. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kaufe ein Auto, was heißt das denn genau, wenn ich das Auto kaufe, ne? Also diese inhaltliche Komponente der Sprache ist da dann auch nochmal relevant. Das ist dann aber ein anderes Thema. Das würde ich jetzt erstmal zurückstellen.
Also ich gebe natürlich recht, dass man bestimmte Teile vom Blockchain natürlich auch sehr, sehr gut abbilden kann, auch schon mit den Technologien, die auch schon da sind. Aber du hast ein Wort ganz schön benutzt und auch eigentlich schön dargestellt. Ja, bis ich bei einer vertrauenswürdigen Stelle angekommen bin und sage, die vertraue ich jetzt. Und das ist genau dieses Problem, was ich sehe, dass diese Technologien im Endeffekt immer eine vertrauenswürdige Stelle voraussetzen. Und gerade in der heutigen Welt oder auch in vielen anderen, auch in vielen anderen Zeiten, auch schon früher schon, es gab oft so Zeiten, wo man gedacht hat, okay, das ist eine vertrauenswürdige Stelle, da kann man vertrauen, dass das passt, da ist alles kein Problem, das funktioniert. Aber diese Stellen, die haben sich ganz oft gezeigt, dass es gar keine vertrauenswürdigen Stellen sind am Ende, weil dann doch immer das Vertrauen mal gebrochen wurde. Und dieses Bitcoin oder die verteilte Blockchain, Bitcoin als falsch, die verteilte Blockchain ist im Endeffekt genau dieser Punkt, dass es keine vertrauenswürdige Stelle geben muss, also eine Instanz, die allen vertrauen, weil diese Instanz, die allen vertrauen, wird es vielleicht länderspezifisch geben, aber weltweit sehe ich da ein Riesenproblem an der Stelle, um das hinzubekommen, Wir kriegen ganz andere Sachen nicht hin, wo wir uns allen vertrauen sollten eigentlich. Und deswegen sehe ich das weltweit als ein großes Problem und sehe das dann also als Lösung an, weil wir dadurch ein weltweites Problem einfach lösen können und wirklich dann zusammenarbeiten können, weil jeder Einzelne ein Teil des Systems ist. Und das ist genau meiner Meinung nach dann der große Vorteil. Man hat keine Instanz, die auch durchgängig da sein muss. Man hat keine Instanz, die durchgängig verfügbar sein muss, sondern man hat es verteilt auf ganz, ganz viele Köpfe. Und ja, dieses Verteilen, da kann man gleich auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil das ist ja auch gerade in aller Munde in der IT, wo es dann ein bisschen um Web 4.0 geht. Ja, da geht es auch um die ganz großen Konzerne und so. Das können wir vielleicht gleich auch mal kurz ein bisschen aufgreifen.
Ja, das sind interessante Punkte. Also das mit dem Vertrauen, also wenn ich jetzt wieder an das Internet denke, wie funktioniert es da ganz grob? Man kann ja da Zertifikate widerrufen. Das wäre übrigens auch ein guter Ansatz gewesen, den man für die Impfzertifikate in Deutschland hätte nehmen können, dass man zum Beispiel sagt, das Bundesministerium für Gesundheit stellt ein Zertifikat aus, das ist halt die Autorität, also der man traut, und die zertifiziert dann die lokalen Gesundheitsämter und die zertifizieren dann die Ärzte und die Ärzte unterschreiben dann das Impfzertifikat. Zum Beispiel. Dann könnte man immer, hätte man mit Webtechnologie immer noch die Möglichkeit zu sagen, diesem Arzt vertrauen wir jetzt nicht mehr, weil er ganz viel Geld dafür bekommen hat, viele gefälschte Zertifikate auszustellen. Dann würden automatisch alle Zertifikate invalide werden, die von diesem Arzt ausgestellt wurden. Das hat man jetzt leider nicht so implementiert. Schade. Aber es ist durchaus möglich, das so zu machen. Das ist auch Standardtechnologie. Also dieses Widerrufen ist grundsätzlich, denke ich, möglich. Und ebenfalls im Internet ist es ja auch so, dass es dann oft mehrere Autoritäten gibt, denen man vertraut. Und tatsächlich kann es dann sein, dass eine mal nicht mehr existiert oder man ihr nicht mehr vertraut und dann werden halt die Zertifikate entsprechend alle widerrufen. Das ist ja auch durchaus vorgekommen. Und dann müssen sich alle, die da drunter liegen in der Kette, darum bemühen, dass sie neue Zertifikate bekommen. Also das sind, finde ich, auch wieder im Prinzip Probleme, die technisch lösbar sind. Und wo man nicht unbedingt Blockchain braucht. Aber trotzdem kann man natürlich Blockchain theoretisch dafür verwenden. Und wenn das System am Ende funktioniert, dann kann man da sicherlich auch dann sehr zufrieden mit sein. Ich glaube, wo es halt oft einfach hapert, ist die Digitalisierung als Ganzes oder als solches. Wie man dann auch bei dem Notar schon sieht oder wie man jetzt zum Beispiel bei dieser Grundsteuer, die ja gerade abgefragt wird, sieht, irgendwie fragt dann einen die Regierung nach Daten und bittet einen dann darum, dass man in ihren Datenbanken selber diese Werte nachschlägt und dann wieder ein anderes Formular eintippt oder wenn man sich zum Beispiel auch so einen Podcast wie von der Lage der Nation, was ich sehr empfehlen kann, anhört, Digitalisierung in deutschen Ämtern, wo man dann halt sieht, dass im Erdgeschoss kommt das Dokument digital an, es wird dann ausgedruckt in den ersten Stock getragen und dort tippen die Leute dann das Dokument wieder ab. Ich glaube, das sind so die Baustellen, an denen man arbeiten müsste. Und weniger, also weniger Blockchain an sich oft die Lösung, sondern es ist einfach dieser Gedanke, dass man sagt, okay, wenn man Blockchain einführt, dann muss man das digitalisieren. Und diese Digitalisierung bringt ja viele Vorteile, deswegen ist Blockchain da eine gute Lösung. Manchmal würde aber die Digitalisierung alleine auch reichen und vielleicht auch Technologien, die jetzt nicht direkt Blockchain sind. Das ist meine Meinung, um da mal die Kontra-Blockchain-Position hier einzunehmen. Irgendeiner muss das ja machen.
Da habe ich meine Laienfrage zu. Wenn ich das jetzt höre, dann würde ich denken, nach dem, was ich davon gehört habe, dass, wenn man das jetzt über so eine Standarddigitalisierung macht, das nicht so sicher ist. Also, dass da viel größere Gefahr ist, dass irgendwas gefälscht wird, irgendwelche Hacker da dran gehen und so weiter und so fort. Ist das ein Trugschluss?
Ich hätte jetzt eher rausgehört, dass der Punkt der ist, wenn ich es ohne Blockchain mache, brauche ich eine zentrale Instanz, der ich vertraue. Also der, wo ich definiere, jetzt im Beispiel Impfbescheinigungen, wobei die, glaube ich, gar nicht mit Blockchain-Technik realisiert sind, ne? Aber im puncto Impfbescheinigung hat man halt gesagt, okay, wir vertrauen dem Bundesgesundheitsministerium oder so, ne? Und sicherer macht es Blockchain per se nicht, sondern sie ersetzt einfach die Funktion einer zentralen Stelle, der ich vertraue.
Genau, wobei bei den Impfzertifikaten möchte ich ergänzen, also du hast recht, es wurde ohne Blockchain gelöst. Es wurde aber zwischendurch besprochen,
Ja, ich weiß.
dass man das mit Blockchain lösen will und sie wollten nicht nur eine nehmen, sondern sogar fünf, was auch immer das bringen soll. Aber das war ein offizielles Statement, woraufhin ich dachte, ja, also meiner Meinung nach ist die einzig sinnvolle Blockchain, die man da verwenden könnte, ist so eine Blockchain in der Art der Schnullerkette meiner Tochter. Das sind so kleine Blöcke aus Holz, wo ihr Name dann draufsteht, die so an einem Schnuller dranhängen. Das kann man nämlich wunderbar an das Impfzertifikat dranhängen, dann verliert man es nämlich nicht. Aber für alles andere braucht man Blockchain meiner Meinung nach einfach nicht. Und der Grund, warum dieses Blockchain-Modell dann nicht verwendet wurde, ist ja, dass man auf EU-Ebene gesagt hat, man führt eine Lösung ohne Blockchain ein. Das war aber so ein typischer Fall, wo, ich glaube, war das IBM, die diese Blockchain entwickeln wollten, wo meiner Ansicht nach, vielleicht liege ich da falsch, korrigiert mich da gerne, die Frage war, ist das jetzt nicht endlich mal ein Fall, wo man Blockchain gut einsetzen könnte? Und IBM hat gesagt, ja, wir haben doch Blockchain-Technologie. Ja, das ist der Fall. Und wir machen jetzt nicht nur eine Blockchain, sondern wenn wir schon mal dabei sind, machen wir gleich fünf. Und wir verkaufen euch das. Und dann hat sich die EU aber mit dem besseren Vorhaben durchgesetzt, das ohne Blockchain zu machen. Und das hat ja prinzipiell, sage ich mal, funktioniert, mit dem einzigen Nachteil, dass diese Standards des Widerrufs von Zertifikaten einfach nicht verwendet wurden. Da wurde einfach kein Weg aufgebaut, wie man das machen kann, leider. Das ist ein bisschen einfach technisch schlecht umgesetzt worden. Ich würde aber nicht sagen, dass digitale Lösungen.
Jetzt kann ich Adrian gerade nicht mehr hören. Wie geht das denn den anderen?
Ich auch nicht.
Ich höre ihn auch nicht. Ich auch
Und
nicht. Nee.
er uns aber auch offensichtlich nicht. So, dann haben wir hier an dieser Stelle eine ganz kleine Pause. Weil warum auch
Ich kann die
immer.
aber gerne, ich kann die gerne füllen in der Zeit.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich kann die auch ohne Probleme füllen.
Zu dem Thema, nämlich was ich eben meinte, das mit der Vertrauensinstitution, das habe ich schon verstanden. Was ich meine ist, es gibt ja zum Beispiel Yota, diesen Altcoin. Ich weiß nicht, Gene, ob du damit vertraut bist. Das ist,
Nein, leider nein.
okay, das ist eine Blockchain für das Internet of Things. Und die haben gesagt, okay, wenn jetzt die 5G-Technologie steht und wir die vernetzten Haushaltsgeräte haben, also meinetwegen Glühbirne, Toaster, Waschmaschine, Fernseher, bla bla bla, ich steuere alles über mein Smartphone und alle Geräte kommunizieren auch untereinander, dass die eine Blockchain aufgesetzt haben, um die Kommunikation zwischen all deinen Haushaltsgeräten fälschungssicher zu machen. Also dass niemand eingreifen kann in diese Kommunikation von außen, weil sie gesagt haben, mit unserem Standard-Kryptografieverfahren jetzt ist es zu unsicher. Das braucht eine Blockchain, damit da nicht zwischengefunkt werden kann und dein Haus im schlimmsten Fall zu einer Todesfalle wird. Also das meine ich mit dieser verfälschten Kommunikation und einer Blockchain-Anwendung in der Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten oder Institutionen oder wie auch immer.
Ich glaube, Adrian ist wieder da. Vielleicht
Ja,
möchte
tut mir
Adrian noch
leid.
was sagen. Ja.
Ja,
Genau.
super. Willkommen zurück.
Bis wohin habt ihr mich denn gehört? Und ab wann habe ich alleine geredet?
Es waren nur 10 Sekunden oder so.
Okay.
Ja, dann wurde es ziemlich schnell still.
Aber genau, ich kann ja vielleicht ganz kurz einfach mal, Adrian, du hast schon einige Punkte gesagt. Auch wegen bezüglich der Sicherheit hat es natürlich auch so ein bisschen darauf gespielt, so ein bisschen, ja, die Technologie mit Zertifikaten ist genauso sicher, als hätte man dementsprechend eine vertrauenswürdige Instanz. Das ist auf der einen Seite natürlich richtig, auf der anderen Seite nicht 100% richtig, wenn man da ein bisschen in die Tiefe reingeht. Und zwar ist es natürlich auch für Hacker und so sehr viel einfacher, eine Instanz nur zu hacken, und dementsprechend reinzukommen und da dann die Daten zu ändern, als wenn sie in so einem verteilten System arbeiten, wo Millionen von Leuten drin sind, die dann entsprechend mit an diesem System arbeiten und sich gegenseitig validieren. Das heißt also, wenn natürlich so ein Hacker so eine ein, das haben wir ja schon oft genug erlebt. Auch der Bund wurde auch schon oft genug gehackt, auch wenn es viele nicht wissen, aber das ist schon oft genug passiert. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele von anderen Ländern im Endeffekt im Bund ganz halt mithören oder mitgucken. Das ist eher erschreckend, wenn man sowas hört. Aber auch das passiert natürlich sehr, sehr einfach und das ist natürlich bei so einer verteilten Blockchain nicht so einfach möglich, weil dann im Endeffekt ja eigentlich wirklich alle gehackt werden müssten. Und deswegen sehe ich persönlich die Blockchain da, also die verteilte Blockchain, ganz wichtig, nicht nur die Blockchain, das ist ganz wichtig zu wissen dabei, als sehr viel sichere Instanz, weil es einfach verteilt ist. Ich sehe insbesondere, dass halt so sehr zentrale Stellen, die dann ja Sachen validieren, ich habe die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass die zu oft Probleme machen, zu oft gehackt werden, wodurch dann Probleme entstehen. Insbesondere deswegen finde ich es halt so super interessant, dass, wie gesagt, das ist wieder so ein Thema Web 4.0, was gerade auch in aller Munde ist, wo es darum geht, okay, Daten mehr zu verteilen und nicht mehr alles so in einem Knotenpunkt zu haben, um einfach mehr Sicherheit zu schaffen, weil es viel mehr Leute gleichzeitig validieren und nicht nur eine Instanz, die dann sagt, okay, es passt, oder sagen wir mal zwei, drei Instanzen, ist am Ende eigentlich egal, weil die verteilte Blockchain da dann einfach ganz viele Instanzen hat, die nicht alle gleichzeitig verändert werden können. Das ist einfach mal so als Gegenpunkt zu dieser Sicherheit.
Wie ist denn das, also aber um das hattest du ja gerade gesagt, Jean, die Verteilung ist total wichtig als Aspekt davon, also die verteilte Blockchain. Und da hatte ja Adrian ganz zu Anfang auch gesagt, da ist dann die Frage, ne, Proof of Work, Proof of Stake, wir brauchen irgendwie eine Entscheidung, wer darf denn reinschreiben und was wird dann auch als die Wahrheit genommen? Und dann nimmt man das, habe ich verstanden, was einfach die meisten drin stehen haben. Die längste Blockchain ist die, die am richtigsten ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber sowas habe wie Proof of Work, vielleicht ginge das auch bei Proof of Stake, aber und ich habe, sag mal, 50% der Rechenkapazität, nein, 55% der Rechenkapazität, habe ich dann nicht schon wieder ein Problem, weil ich dann in der Lage bin, am schnellsten diesen Wert zu berechnen und damit zu sagen, hier, das ist korrekt, ich habe die längste Kette und alle übernehmen das dann, ohne dass es ein Korrektiv gibt, an dem ich ansetzen könnte?
Da muss ich dir recht geben, ja, das ist so. Das ist natürlich klar, wenn du dann entsprechend 51% hättest, dann könntest du es schaffen, das hinzukriegen. Ja, das würde theoretisch funktionieren.
Und ein interessanter Punkt ist hier, ich dachte früher, das ist ja unrealistisch, dass man 50% der Rechenleistung hat, dachte ich. Bis ich dann neulich eine Aufstellung gesehen habe, dass es ja große, ich weiß nicht, ob das, wie man das jetzt genau nennt, ob Firmen gibt, die sich darauf spezialisieren, Mining zu betreiben und dass die drei größten Mining-Betreiber über 50% des Minings betreiben. Wenn die sich also zusammenschließen würden, hätten wir das Problem schon. Das ist also gar nicht so unrealistisch. Und ich hatte auch bei Proof of Stake gehört, dass es da einmal das Problem gab bei einer anderen Währung, dass sich jemand kurzfristig sehr viel Geld geliehen hat und gesagt hat, ich möchte gerne für 10 Minuten mir, ich sage jetzt mal 100 Milliarden leihen. Und es war halt möglich, dass er dieses Geld bereitgestellt gekriegt hat und kann sich dafür dann einkaufen. Und für diesen kurzen Moment, in dem er den Besitz hätte, könnte er dann sozusagen entscheiden, was in die Blöcke geschrieben wird. Das ist also auch Proof of Stake ist prinzipiell hackbar, aber deutlich schwieriger, gerade bei hohen Werten als momentan bezüglich, also bei Proof of Work.
Ja. Ja, also einfach um das ein bisschen zwischenzuschieben. Wir reden hier immer nur von Wahrscheinlichkeiten, wie sicher es ist. Wir reden hier nie von einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Das werden wir niemals hinbekommen. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist einfach so. Wenn ich alleine überlege, gerade hier in Siegen, einfach mal das mal erwähnt zu haben, weil ich super interessant finde, wird gerade einer der ersten Quantencomputer ist hier entstanden, der auch wirklich schon bespielbar ist, der schon wirklich Sachen rechnen kann. Und der hat natürlich zum Beispiel eine ganz andere Rechenleistung als die aktuellen Computer. Das heißt also, wenn so ein Quantencomputer zum Beispiel mal wirklich an den Markt gehen sollte, der dann solche Probleme lösen kann, insbesondere bei solchen Hashwerten und so, sind solche Quantencomputer echt gut, dann könnte der aber auch zum Beispiel die ganzen Hashwerte, der könnte alles knacken. Das ist natürlich eine Entwicklung. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig und deswegen finde ich Ethereum immer noch so cool, weil die auch einfach gesagt haben, okay, wir denken die ganze Sache jetzt auch mal neu, wir denken die Sache nochmal ganz anders. Und das ist auch super wichtig. Es ist noch ein langer Weg. Es ist immer ein Weg oder es ist ein Weg, der niemals enden wird, sagen wir es so. Es ist wie so ein Hamsterrad, wo man drin ist. Man versucht immer dagegen zu arbeiten, die Sachen sicher zu bauen. Und je nachdem, wenn dann, wie gesagt, so ein neuer Computer entsteht oder dann müssen neue Technologien gedacht werden, es muss eine andere Verschlüsselung gedacht werden, das wird niemals enden. Da brauchen wir nicht drum herum sprechen. Und wir reden hier wirklich nur über Wahrscheinlichkeiten und Wir versuchen die Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich zu schrauben, dass die Sachen nicht gehackt werden können oder nicht verändert werden können. Und wir reden hier bei Blockchain halt wirklich um eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Auch bei vielen anderen reden wir über eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Auch über Zertifikaten, auch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Instanz gehackt wird. Ne? Also auch das ist super interessant. Kommt auch wieder darauf an, wie, ja, wie viele Leute da im Endeffekt auch involviert sind oder wie viele Leute solche Daten interessant finden, weil umso öffentlicher es ist, insbesondere bei solchen Impfzertifikaten zum Beispiel, war dann das öffentliche Interesse natürlich sehr, sehr groß. Und da wird es zum Beispiel sehr, sehr viele Angriffe gegeben haben. Also da wird es, dann werden die viel Arbeit reingesteckt haben müssen, um sich zu schützen. Und das ist halt einfach durch Blockchain da schon durch die Technologie, wie es aufgebaut ist, von Anfang an gegeben, ohne dass man ja noch viel da reinstecken muss. Also da ist schon relativ viel dabei, was ansonsten durch viel Arbeit drumherum geschaffen werden muss. Und das ist halt super interessant, meiner Meinung nach.
Ja, das finde ich einen guten Punkt. Also finde ich ja ganz interessant, diese technische Ebene. Da gibt es natürlich dann einmal das Hacking des Protokolls oder der Verschlüsselung an sich. Dann gibt es natürlich die Ebene Hacking der Rechner. Also wenn ich selber eine Software, die Bitcoin transferieren kann, auf meinem Rechner habe und mein Rechner wird gehackt und ich gebe dann mein Passwort ein und das wird gelockt, kann natürlich der Nächste versuchen, darüber drauf zuzugreifen, auf die Daten. Was ich aber auch ganz interessant finde, ist dann nochmal sich anzugucken, wenn man jetzt zum Beispiel Bitcoin als Ganzes sieht und man überlegt sich jetzt, was für Prinzipien hat das? Will man das überhaupt? Also will man, dass Geld von A nach B transferiert werden kann, ohne dass eine zentrale Instanz da Ja und Amen sagt, ohne dass es da vielleicht auch Kontrollen gibt? Das ist vielleicht gar nicht so eindeutig zu beantworten.
Ich wollte gerade sagen, die Frage würden wahrscheinlich verschiedene Menschen sehr unterschiedlich beantworten.
Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel Geld an Joshua Trees verteilt habe und dann, oh, da war ja ein S-Profil dran und ich habe das jetzt per Bank überwiesen, dann kann ich vielleicht sagen, ich versuche mein Geld zurückzuholen. Wenn es jetzt per Bitcoin überwiesen ist, dann ist es halt weg, das Geld. Ja, ne? Dann kann ich mich halt nicht so einfach beschweren. Und das ist diese eine Komponente. Will man das überhaupt? Und genau. Ja, also die technische Sache ist die eine, die inhaltliche Sache ist wieder eine andere. Und dann kann man sich auch noch Bitcoin mal angucken, Man zoomt jetzt mal raus. Wir waren jetzt ja sehr auf der technischen Ebene. So, wie funktioniert die Verschlüsselung und die Details? Aber wenn man jetzt mal wirklich rauszoomt, was wird denn mit Bitcoin gemacht? Dann gibt es im Moment halt einmal die berühmten Drogen- und Waffenkäufe, die man darüber laufen lassen kann. Gerüchten zufolge, ich weiß es natürlich nicht. Dann gibt es die hohen Kosten, die in der Stromproduktion entstehen. Und wenn man sich das jetzt nur mal auf der Ebene anguckt, auf der einen Seite wird Geld bisschen hin und her geschoben, ne? Für zum Beispiel Waffen- und Drogenkauf. Aber man kann ja kein Brot damit kaufen, zum Beispiel. Also es ist im Alltag eigentlich dann nicht relevant. Noch nicht. Und auf der anderen Seite werden diese hohen Kosten produziert. Dann ist die Frage, was rechtfertigt denn dann diesen Anstieg der Kurse? Also wo ist denn der Gegenwert für die Kurse? Und da ist es im Moment ja so, dass das ein bisschen an dem Vertrauen der Leute liegt, die halt in diese Kurse, die daran glauben, dass die Kurse weiter steigen. Und es gab ja auch schon Werbespots für Bitcoin. Oder gibt es für viel, auch im Fernsehen und im Internet. Und das ist immer so ein bisschen gefährlich, ne? Wenn man dann halt sieht, die Leute investieren in Bitcoin, also wechseln Euro oder Dollar in Bitcoin, weil sie an die steigenden Kurse glauben. Wenn das aber das Einzige, was dahinter steht, ist natürlich klar, was dann irgendwann passiert. Ne? Also irgendwann merken die Leute, ja, ich möchte das Geld jetzt gerne wieder raus haben. Ich möchte meine Gewinne jetzt materialisieren. Ne? Ich will die Bitcoin verkaufen und weil ich jetzt reich geworden bin, will mir ein Haus dafür kaufen oder was auch immer man halt kaufen will, ne, dafür. Oder einen neuen Fallschirm. Dann ist die Frage, ob diese Blase, wenn ich das jetzt mal so formuliere, dann dich vielleicht platzt. Und da ist dann wieder die Frage, welche Regulierungen gibt es da? Ne? Also wer schützt mich dann, wenn plötzlich der Kurs ins Bodenlose sinkt. Und da gibt es dann meiner Meinung nach momentan zu wenig Mechanismen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade viele Menschen, die in Ländern leben, wo es instabile Währungen gibt, die dann sagen, ja, ich investiere in Bitcoin, weil das steigt, ihr ganzes Vermögen da einsetzen. Und falls dann mal wirklich Bitcoin geknackt wird oder falls mal wirklich viele Leute rausgehen aus dem Bitcoin und der Kurs stürzt ein, kann das halt zu Verwerfungen führen, ne? Die Leute haben dann plötzlich ihr Erspartes verloren. Und das wäre dann wieder ein interessanter Punkt, wo man vielleicht ein Science-Fiction-Buch drüber schreiben könnte, denke ich mir. Also Szenarien, wo dieses System dann in irgendeiner Art und Weise kollabiert. Und das hat man ja auch so ein bisschen Anfang des Jahres schon gesehen, dass der Kurs dann plötzlich stark auch einstürzen kann. Ich sage jetzt nicht, dass das mit Aktien nicht passiert, aber es gibt bei Aktien zumindest Regeln, an die man sich halten sollte und wo dann vielleicht auch mal jemand ins Gefängnis kommt, wenn er sich nicht dran hält. Bei Bitcoin ist das habe ich das Gefühl, es ist
da muss ich jetzt mal einschreiten. Ja, mach das. Also die Subprime-Krise in den USA hat ja gezeigt, da ist, glaube ich, ein Praktikant ins Gefängnis gegangen und es sind ein paar hunderttausend Privathaushalte komplett vor die Hunde gegangen, die gar nichts mehr haben. Da ist auch kein Regulierer eingeschritten. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, was ja auch ein Argument für viele der Kryptowährungsbefürworter ist, dass sie sagen, es ist gerade gut, dass dann nicht diese Regulierung stattfindet. Weil die im Prinzip das eh unter sich ausmachen und die Schuldigen an der Krise gehen dann eh nicht ins Gefängnis und ich bin mein Geld dann eh los. Und ich würde dir aber recht geben, also diese Crashs beim Bitcoin-Kurs gerade, bei den Altcoins sind ja allgegenwärtig. Also ich weiß nicht, ich habe 2017 für, ich glaube, 3.000 Euro Bitcoin gekauft. Dann wurde ich auch schon für verrückt erklärt und ich habe mich auch so ein bisschen verrückt gefühlt, muss ich sagen. Und dann stieg er irgendwie bis Dezember auf 20.000 oder so. Und dann auf einmal ist er wieder gecrashed auf 3, 4 oder so. Also es war richtig brutal. Ne? Und dann ist er jetzt ja wieder zwischenzeitlich auf 60.000 gegangen und ist jetzt wieder, hat er wieder über die Hälfte verloren oder 60% sogar. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine volatile Nummer bleiben, weil es ist wie viele Aktien eine Wette auf die Zukunft und nicht mehr. Also ich glaube, wer da sein Geld reinsteckt für eine stabile Wertanlage, das ist nicht besonders klug. Aber es kann einem natürlich genauso auch am Aktienmarkt passieren wie bei der Dotcom-Blase. Da haben ja ganz viele ihr komplettes Vermögen verloren, wo dann auch gar kein Regulierer mehr einspringen kann. Also ich glaube auch, ist es ja eher so ein Konzept, wo man drauf wetten kann. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt auch so anhöre, wirklich wissen, was dahinter steckt, tut einer von 100.000 von den Anlegern. Genau. Und deswegen sollte es sehr, sehr vorsichtig gehandhabt werden, definitiv.
Und da ist auch genau die Gefahr, und das ist auch interessant, die Dotcom-Blase. Dazu habe ich nämlich einen Bericht gehört von einem, der mit Aktien gehandelt hat und der gut da rausgekommen ist, der rechtzeitig verkauft hat. Und jetzt ist die Frage, was war das Warnsignal für ihn? Warum hat er rechtzeitig verkauft? Das war nicht
irgendwelche Marken. Darf ich
raten? Das sag's mir, ja.
War die Friseurin beim Friseurbesuch, die gesagt hat, ich steige jetzt ein?
Genau, das war die Geschichte.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und das fand ich ein interessantes Argument. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Friseure da nicht viel Finanzinvestitionswissen haben können. Ne? Aber wenn wirklich jeder über Aktien redet, auch wenn er es nicht mehr richtig versteht, und er investiert in die Aktien rein, weil er glaubt, dass es steigt, es steigt dann irgendwann nicht mehr, dann ist es halt nicht unwahrscheinlich, dass die Leute Angst kriegen und dann sofort verkaufen. Und genau das sehe ich jetzt halt auch beim Bitcoin. Und deswegen sage ich immer, auch wenn mich Freunde fragen und sagen, ja, rätst du uns, Bitcoin zu kaufen? Dann sage ich immer, ich habe bei 500 Euro drüber nachgedacht, einzusteigen und habe es nicht gemacht. Ich ärgere mich natürlich jetzt ein bisschen. Und ich werde jetzt niemandem davon abraten, in Bitcoin einzusteigen, weil es nämlich sein kann, dass der Kurs dann irgendwann bei 600.000 liegt und ich dann derjenige bin, der schuld ist, dass jemand da kein Vermögen gemacht hat. Das soll ja von mir aus kann gerne jeder reich werden. Das ist gut. Deswegen, ich rate niemandem davon ab, ich will aber auch niemandem dazu raten. Ja, das ist aber im Moment sowieso ein schwieriges Umfeld. Ne? Also zu was redet man und von was redet man da ab?
Bevor wir vom sehr technischen Blick auf Blockchain jetzt zu einer ausufernden Finanzmarktbeurteilung und Beratung kommen, würde ich einen anderen Punkt aufnehmen Und zu unseren Wurzeln eher nochmal kommen. Adrian meinte eben schon, ne, kann man dann Science Fiction drüber schreiben. Ich würde einfach gerne mal eine Frage in die Runde an euch beide werfen. Und vielleicht könnt ihr beide mal ein, zwei Dinge beantworten. Ein bisschen anknüpfend an den Podcast, hier Episode 9 mit Klaus Seibel, der ja uns auch so ein bisschen auf das Thema gebracht hat, weil er gesagt hat, hier die Blockchain, das ist 2050 voll das Ding. Was meint ihr, welche Bedeutung hat Blockchain als Technologie im Jahr 2050 und wofür werden wir es nutzen? Also so in die Zukunft projiziert. Wenn euch das Jahr 2050 nicht taugt, nehmt ein anderes, aber so als Orientierung.
Gene, willst du anfangen?
Ich bin zwar gerade noch am Überlegen, um da eine einigermaßen qualifizierte Antwort drauf zu geben. Finde ich super interessant, die Frage. Ja, wie sieht es mit Blockchain in 2050 aus? Ich glaube halt, dass Blockchain, um bestimmte Instanzen rauszunehmen, um die Sicherheit zwischen vielen Leuten zu garantieren, ein zentrales Element werden wird. Das glaube ich schon. Wie zum Beispiel ich das Beispiel vorhin gebracht hatte mit dem Notar, dass solche Sachen dann einfach wegfallen werden, durch eine Blockchain ersetzt werden. Es wird aber nur ein Element sein, was genutzt wird. Ich glaube nicht, dass Blockchain jetzt das Ding in 2050 sein wird, was alles überflügeln wird, alles ändern wird, sondern es wird ein Teil von vielem sein. Und ich glaube eher, daran glaube ich wirklich, dieses Web 4.0, was viele sagen, dieses verteilte Internet. Wir haben aktuell diese Marktriesen, Facebook, Microsoft und viele andere, Apple oder sonstiges. Das sind Marktriesen, die extrem viel Einfluss haben. Und ich glaube, da wird es super interessant, weil die einfach an vielen, vielen Stellen, glaube ich, extreme Probleme kriegen werden, weil einfach deren Einfluss, deren Marktkapital extrem zerschlagen wird, weil die Leute immer mehr danach rufen werden, okay, wie können wir die Sachen vielleicht auch mehr in die Masse bringen? Wie können wir es dementsprechend verteilen, das Internet, dass es nicht nur an bestimmten Knotenpunkten hängt? Und da bin ich super interessiert dran und ich glaube, dass Blockchain da einfach ein wichtiger Teil von sein wird und aber nicht 100% alles übernehmen wird.
Ja, cool. Und Adrian, hast du da auch schon eine Idee, was 2050 Blockchain machen wird?
Ja, da ich ja die etwas Blockchain-kritischere Position einnehme, gehe ich davon aus, dass Blockchain da eher eine weniger große Rolle spielen wird, dass aber vielleicht die Diskussionen um die Blockchain herum dazu führen, dass die Leute mehr über Digitalisierung nachdenken und das vielleicht auch mal vorantreiben, auch in Deutschland. Also ich sehe jetzt nicht die ganz große Chance bei Blockchain, aber ich sehe die Chance bei der Digitalisierung. Man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass die EZB einen digitalen Euro anbietet. Das muss dann nicht mit Blockchain gemacht werden, weil man die zentrale Instanz hat, der man dann Vertrauen schenken kann. Aber ich denke schon, dass das jetzt diese Idee in den Köpfen der Menschen ist, ja auch, es gibt ja auch schon Apps wie PayPal, dass man halt sagt, ich will nicht mehr Geld von A nach B händisch geben und sagen, hier ist der Schein, sondern ich will das irgendwie einfacher lösen. Ich möchte halt, dass das digital hin und her fließt von A nach B. Ich möchte nicht 3 Tage warten, bis es auf dem Konto des anderen ist, sondern ich möchte sagen, ich schicke das Geld jetzt und der andere ist sich sicher, dass er es kriegt und das ist dann da. Also ich glaube, dass diese Ideen sicherlich Fuß fassen werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob Blockchain da das entscheidende Element ist. Auch diese Smart Contract-Idee ist sicherlich eine interessante Idee, dass man halt Verträge abschließt über den Kauf von Häusern beispielsweise, digital, und aber auch da sehe ich wieder nicht unbedingt Blockchain als notwendig, sondern dass man vielleicht sagt, wenn man im Grundbuchamt einen Server hinstellt und jeder kann sich dann die Daten runterladen und sieht dann automatisch, wem welches Grundstück gehört, dass man das dann löst, vielleicht ohne Blockchain, aber trotzdem kryptografisch abgesichert.
Ein Punkt, den Adrian gerade angesagt hat, den ich ganz kurz nochmal hervorheben möchte, finde ich ganz gut. Und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Das ist das Schöne an der Sache. Blockchain wirft einfach eine Diskussion oder hat eine Diskussion gestartet in vielen Sachen, insbesondere Digitalisierung. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, einfach was da passiert ist. Und das ist aber ganz oft bei Zukunftstechnologien, die auch dann viele am Anfang nicht verstehen, weswegen wir auch hier also viel erklärt haben, dass es einfach genau wichtig ist, dass solche Diskussionen gestartet werden, dass solche Diskussionen anfangen, dass die Leute wirklich mal überlegen, okay, wie kann das auch anders sein, dass man an diesen grundfesten Mauern oder Säulen, die man in vielen Bereichen hat, wie zum Beispiel in der Bank, es gab schon immer eine Bank, es gab schon im Wilden Westen eine Bank, es gab schon immer Banken, die dementsprechend da waren, dass man solchen Grundfesten einfach mal wirklich wackelt, rüttelt und guckt, okay, kann man es nicht vielleicht doch anders lösen? Und gerade das ist da einfach super interessant. Ich glaube, wie gesagt, dass halt Blockchain da wirklich eine Lösung liefern kann. Ob es jetzt die perfekte ist, wird sich in Zukunft zeigen. Vielleicht wird es auch noch eine Blockchain 2.0 geben, die auch einmal doch oder anders aufgebaut ist. Aber gerade diese Diskussion, die dadurch gestartet werden, das ist super, super wichtig und finde ich auch super, super interessant. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es in 2050 wirklich aussehen wird. Und da sind dann eher die Schriftsteller gefragt, die hier in der Runde auch sitzen, sich da mal wirklich coole Szenarien auszudenken.
Welche, also erstmal vielen Dank für das beides, aber welche Hürden müsste Blockchain noch nehmen oder welche Probleme müssen noch gelöst werden, damit Blockchain wirklich Zukunftstechnik sein kann? Fände ich noch eine Frage, die mir gerade so kam, von der ich denke, hey, also, was für eine Entwicklung muss die noch machen, damit sie eine echte Zukunftstechnik sein kann?
Also wir reden natürlich erstmal, was Adrian vorhin auch richtig dargestellt hat, natürlich über die Kosten. Kosten ist ein Riesenpunkt an der Stelle. Die Kosten, um die ganzen Sachen zu berechnen, um die ganzen Stromkosten, die entstehen, da muss man natürlich dagegen halten. Zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt mal überlegt, was die Banken für Kosten verursachen, ist es dann auch wieder eine ganz andere, wenn man das in Relation mal setzt, ist es gar nicht mehr so viel, was dann zum Beispiel Bitcoin an Kosten verursacht. Man müsste natürlich Kosten reduzieren. Da sind sie aber auch jetzt schon zum Beispiel in den Kryptowährungen dran. Das ist ein Punkt, die Hürde noch nehmen muss. Dann natürlich die Akzeptanz in der Bevölkerung, die ganz wichtig ist, dass alle wirklich dementsprechend denen vertrauen und es auch wirklich überall nutzen können. Ich könnte mir dann zum Beispiel auch vorstellen, dass man wirklich, das ist so dieses, ja, dieses Alltägliche, dass man wirklich zum Beispiel dann in einem Kaufhaus mit ja, Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer, welche Währung es dann am Ende auch ist, bezahlen kann. Dass man das auch natürlich machen kann am Ende. Das heißt, man muss es in die breite Masse bringen. Das ist natürlich eine Riesenhürde. Und meiner Meinung nach auch noch eine große Hürde ist natürlich, dass es technisch wirklich am Ende auf sicheren Füßen steht und dass es auch zukunftssicher bleibt. Und wir haben ja, weil wir hatten vorhin ja schön auch schon ein paar Punkte besprochen, wo wir gesagt haben, okay, ja, wenn dann jetzt so ein Quantencomputer kommt oder sonstiges, das wirft nochmal alles um, da wird es nochmal richtig interessant. Gut, da wird es bei Banken auch sehr interessant, weil die dann in 0,3 Sekunden hackbar sind, aber das ist dann ein anderes Thema. Das ist auch noch die technische Hürde, dass es technisch auch in Zukunft noch sicher ist. Das sind so drei Hürden, die ich auf jeden Fall jetzt mal ad hoc sehen würde.
Ja, vielleicht auch noch so ein bisschen technisches Verständnis in die breite Masse bringen. Dass man in der Schule, in der Grundschule Informatik mit betrachtet. Das halte ich für wichtig. Ich habe oft gehört, dass man sagt, dass viele Nutzer von Smartphones ja täglich mit dem Internet umgehen und sich deswegen auskennen müssten eigentlich, weil sie das ja jeden Tag nutzen. Aber die technischen Details sind den meisten nicht bekannt. Und um eine vernünftige Diskussion zu führen, muss man halt ein Grundverständnis haben. Also ich glaube, Bildung ist eine Hürde, dass einfach jeder versteht, was man da überhaupt tut. Ich denke, dass Web-Technologien, die 20 Jahre alt sind und die jeden Tag zum Einsatz kommen, vielleicht in den Schulalltag mit aufgenommen werden sollten, zumindest grundlegend. Und es gibt sogar gibt ja auch in der Sendung von der Maus gibt es ja schon Beiträge zu Web-Technologie, die sehr gut gemacht sind. Also es ist durchaus möglich. Ansonsten muss die Digitalisierung insgesamt vorangetrieben werden. Da gibt es halt immer mehr Möglichkeiten. Wenn Verträge digital zu unterschreiben Standard wird, wenn ich mit meinem Personalausweis mich digital ausweisen kann, um ein Bankkonto zu eröffnen und dann ist das Bankkonto offen, dann gibt es viel mehr Möglichkeiten als jetzt. Und ich denke, das sind die Schritte, die wirklich getroffen werden müssen. Also man muss erstmal die Grundlagen schaffen, damit man dann nicht Blockchain hat. Und was macht man dann? Ja, man gibt den Blockchain-Wert, tippt man dann ab in ein PDF und das wird dann im Amt ausgedruckt und dann in die erste Etage gebracht und da tippt das dann die Mitarbeiterin ab, um in der Datenbank nachzugucken, was man überhaupt will. Es muss erstmal grundlegend gearbeitet werden, bevor man dann an den Dingen arbeitet, für die man dann Sternchen kriegt. Also erstmal Erstmal Grundlagen schaffen, danach sehen wir weiter.
Der Adrian hat gerade einen schönen Punkt angebracht, den ich witzigerweise gestern noch, ich war gestern auf einem Geburtstag abends, den habe ich dann genau mit jemandem auch diskutiert. Deswegen finde ich super interessant, was er gerade auch angebracht hat, diese Grundlagen schaffen in den Schulen. Was man jetzt zum Beispiel auch in Amerika sieht, Apple ist da so ein bisschen Vorreiter, muss man einfach mal so sagen. Die haben angefangen, in Schulen Kurse anzubieten, wo entsprechend Schüler jetzt schon in die ganze Programmierung reingebracht werden, also schon sehr früh programmieren lernen, auch das Verständnis dafür haben. Und das ist so, es ist eigentlich so offensichtlich meiner Meinung nach im ersten Moment. Auf der anderen Seite ist es so komplett neu gedacht, weil bis jetzt war es immer so, okay, das muss alles von Lehrern kommen. Und wir wissen aber alle wahrscheinlich, wie von jedem von uns die Schule war. Der Informatiklehrer hat das so als Hobby so ein bisschen gemacht. Und man hatte ihn dann im besten Falle nach 2-3 Wochen eigentlich schon vom Wissen her überholt und konnte dann mit dem Rechner machen, was man wollte. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Also ich hatte einen coolen Lehrer, mit dem hat es echt Spaß gemacht. Aber ich konnte dann nach 3 Wochen sein ganzes System sperren und hat das durchgehackt. Also das war dann relativ langweilig für mich. Das ist genau das Wichtige. Wir müssen das Grundverständnis auch schon in den Schulen reinbringen. Und da kann es eine Möglichkeit sein. Ich sage jetzt nicht, dass es die Möglichkeit ist, wie zum Beispiel das Apple macht, schon früh Kurse anbieten, weil wir wissen, ganz viele Kinder heutzutage, die spielen an ihrem iPad oder am Galaxy Note oder was auch immer, was es heutzutage alles gibt. Und da gibt es jetzt schon super viele Apps für, um dementsprechend den Kindern das Programmieren oder das Verständnis beizubringen. Und ja, ich glaube halt auch, dass es eine Generationenfrage am Ende ist. Die müssen wir halt entsprechend richtig erziehen, dass sie auch verstehen, was es bedeutet, was ist Blockchain, was kann uns das helfen. Und dann auch wirklich verstehen, und umso mehr Verständnis da ist, umso besser wird es dann am Ende auch. Also deswegen finde ich diesen Punkt von Adrian eigentlich schön auf den Kopf getroffen. Schönes Ding.
Da muss ich als Schriftsteller jetzt natürlich Wilhelm Tell zitieren. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Und wahrscheinlich ist es 2050 so, dass ein ziemlich großer Teil am Arbeitsmarkt Programmierer sein werden. Also vor allem die gebraucht werden. Da gibt es ja verschiedene Hochrechnungen beziehungsweise Prognosen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Und die Programmiersparte wird definitiv wachsen und wahrscheinlich am größten von allen, wenn viele andere Jobs wegfallen. Das ist ja auch so ein Thema, wo wir uns als Science-Fiction-Autoren viel Gedanken drüber machen. Welche Jobs haben Zukunft, welche nicht? Und ich denke mal, da wird viel, viel früher was in der Bildung passieren müssen, um da auch die Grundsteine zu legen, dass die Kinder später dann auch konkurrenzfähig sind in dem Bereich.
In welche Richtung seht ihr als Autoren denn da Szenarien? Also ich könnte mir zum Beispiel Steuervermeidung oder so als irgendwie Thema vorstellen, was dann halt vielleicht Staaten Probleme bereitet. Ich könnte mir diesen Zusammenbruch des Bitcoins als Szenario vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht in einem Szenario wie bei Shadowrun über eine SIN einfach Geld transferiert von A nach B. Was seht ihr denn als Autoren so für Anwendungsfälle? Ich muss ja auch mal die Fragen zurückgeben. Es geht ja nicht, dass wir hier immer nur über den technischen Teil reden.
Willst du zuerst, Joshua, oder soll ich?
Kannst du ruhig.
Ich habe mich gerade gefragt, aber das kam ehrlich gesagt erst jetzt im Laufe unserer Diskussion auf, wo wir irgendwie immer wieder auf Blockchain und digitale Währungen gekommen sind. Die Frage, ob das nicht, wenn man so ein bisschen dystopisch denkt und man sagt, hey, Blockchain-Technologie, kann man das nicht vielleicht auch nutzen, angenommen, ich bin jetzt eine Regierung und will gerade Steuervermeidung verhindern, dann mache ich meine ganze Währung auf der Blockchain und sorge einfach dafür, dass jeder Transaktion da drauf ist, dann braucht kein Mensch mehr eine Steuererklärung machen, weil ich ja in der Blockchain dann jede Transaktion gespeichert habe und einfach weiß, wer welchen Cent an wen gegeben hat. Und das könnte man ja skalieren. Ne? Ich könnte auch alle Fahrkarten, alle Sachen, die jetzt vielleicht auch ohne Geld sind, aber auch alle Grundstücksbewegungen, die stattfinden und dergleichen, würde ich ja auch darüber, wenn ich das so anlege als Staat, lückenlos verfolgbar machen. Das wäre so das Dystopische, was ich mir, also ich glaube, wenn ich einen Überwachungsstaat 2050 skalieren, also mir überlegen würde, der könnte das ganz schön gut nutzen als Überwachungstechnik. Und das andere, was ich mir aber im Positiven, also als eher utopisches vorstellen könnte, ist, das wäre eine ganz schön krasse Möglichkeit, um staatsübergreifend Menschen miteinander zu vernetzen, ohne dass Staaten irgendwie Einfluss darauf nehmen könnten oder ein Einzelstaat es regulieren könnte. Wenn ich sage, ich bin in der Lage, über meine distributed, also über die Blockchain und die Verteilung dieser Liste Informationen allen unabänderbar zugänglich zu machen. Ja, das wären so meine beiden Ansätze.
Also ich bin, was die ganze Blockchain-Technologie angeht, nicht besonders firm. Also ich habe mich 2017 damit beschäftigt und das halt als Anlegerleihe, sage ich mal, habe mich da eingelesen und gedacht, klingt spannend, könnte eine disruptive Technologie sein auf jeden Fall. Und habe dann da so ein paar Plätzchen draufgelegt, sage ich mal. Es gibt Kollegen wie Andreas Brandhorst, der hat einen Bitcoin-Thriller, glaube ich, geschrieben. Den habe ich aber noch nicht gelesen, deswegen kann ich da nicht besonders viel zu sagen. Aber ich kann ein Beispiel aus dem realen Leben bringen, was ich ganz interessant finde. Ich bin ja nach Portugal gezogen und die haben das hier mit der Steuer so gemacht. Die haben das digitalisiert. Du hast eine Steuernummer, NIF heißt die hier. Und die gibst du bei jedem Kauf an und bei jeder Rechnung, die du schreibst und bei allen Geldern, die du empfängst. Und am Ende des Jahres kriegst du eine Abrechnung und alles, was abzugsfähig ist, wird automatisch schon abgezogen von der Steuer. Das heißt, ich habe jetzt einen Fernseher gekauft, da habe ich das angegeben, da kriege ich irgendwie, ich glaube, 2 oder 3% von der Steuer wieder. In der Apotheke, wenn ich was kaufe, kriege ich, glaube ich, 10% wieder von meinen Einkäufen und das wird alles automatisch digital geregelt. Und am Ende des Jahres muss man sich als Ansässiger in Portugal nur einloggen beim Finanzamt und man sieht alle seine Einnahmen und Ausgaben und das ist schon vorfertig abgerechnet. Und man muss jetzt keinen Steuerberater bezahlen, der das Ganze für einen macht, weil das macht halt das System. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie sicher ist das? Und wenn da jemand reinkommt und sehen kann, alles, was ich bekommen habe, bezahlt habe und so, aber da weiß ich halt auch nicht, wie weit da die Blockchain, die Anwendung für eine verteilte Blockchain ist. Das ist aber so ein Beispiel aus dem Leben, wo so eine Digitalisierung dann das Leben deutlich vereinfacht. Und was so dystopische Szenarien angeht, wollte ich gerade sagen, da müssten wir Klaus eigentlich fragen. Aber da kriegen wir wahrscheinlich die utopischere Variante eher raus, rausgekitzelt. Aber ja, ist kein, also ich recherchiere ja gern, aber ich würde jetzt sagen, ich kenne mich mit Raumfahrt und Orbitalmechanik ganz gut aus. Aber mit Blockchain habe ich mich einfach zu wenig beschäftigt, um da eine passende Dystopie draus zu machen.
Ich finde es auch spannend, dass wir heute nicht einmal NFTs erwähnt haben. Das wäre vor ein paar Monaten wahrscheinlich auch eher noch ein Thema gewesen, oder? Da sieht man auch, wie schnell sich so ein Thema wieder erledigen kann.
Irgendwelche Pixel-Affen-Bilder.
Nee, hat nicht lange gehalten, auch der Hype. Das war ja auch die Revolution. Leute können digitalen Content verkaufen. Damit wurde es angepriesen. Was eine gute Idee ist. Aber da wurde dann wieder Digitalisierung und Blockchain vermischt. Man hat gesagt, man verwendet NFTs, wobei das Problem eigentlich nur ein Digitalisierungsproblem gewesen wäre. Und jetzt hat man es aber auch auf eine Art verwendet, wie es dann eigentlich jetzt keine Rolle mehr spielt, weil die Leute merken, dass es eben gar nicht funktioniert technisch oder auch inhaltlich dann nicht unbedingt immer Sinn macht. Das ist ganz spannend, ja. Also wer weiß, vielleicht ist Blockchain in 2 Jahren auch kein Thema mehr. Vielleicht aber auch doch.
2050 sehen wir uns ja wieder und gucken mal an, was draus geworden ist, ne? Aber Gene wollte noch was sagen.
Nee, das stimme ich vollkommen zu. Ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht, wie man jetzt bei NFTs gesehen hat. Es kann auch schnell mal zu Ende sein. Blockchain gibt es jetzt aber hier schon jetzt sehr, sehr lange und ist halt einfach eine grundlegende Technologie. Oft, wie gesagt, redet man ja auch dann einfach über Bitcoin. Gibt es Bitcoin noch in 2050? Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, muss ich zugeben. Aber die Technologie Blockchain an sich, glaube ich halt schon, dass es die gibt. Das ist halt einfach, das muss man unbedingt auseinanderhalten. Das ist halt ein Riesenpunkt, weil halt Blockchain eigentlich noch viel, viel mehr kann, als Bitcoin daraus nur macht aktuell.
Stimme ich zu. Jetzt wollte ich immer die Gegenposition einnehmen und jetzt haben wir so oft gesagt, dass wir uns gegenseitig zustimmen. Da müssen wir noch ein
Ja.
bisschen dran arbeiten, dass wir
Das ist richtig. So soll es doch
etwas mehr
sein.
kämpfen hier.
Ich bin mir sicher, wir werden für einen zukünftigen Podcast noch andere IT-Themen finden, für die wir euch gerne nochmal einladen, um dann zu schauen, wer da welche Position einnimmt und was sich da so ergibt. Aber
Sehr
ansonsten,
gerne.
meine Frage, haben wir zum Thema Blockchain irgendwas Wichtiges vergessen? Also haben wir irgendwas vergessen anzuschauen, über irgendwas noch gar nicht geredet, obwohl wir hätten drüber reden sollen?
Das werden uns dann sicherlich die Hörer im Discord-Channel sagen.
Richtig. Und okay, aber dann würde ich sagen, haben wir doch erstmal zu dem Thema hier das Wichtigste zusammengepackt. Und zugleich können wir noch nicht aufhören, denn Jean ist ja zum ersten Mal bei uns und Joshua steht schon in den Startlöchern für unsere berühmt-berüchtigten das erste Mal beim Tricorder-Fragen.
Ja,
Bin ich gespannt.
Jean, wir wissen ja, dass du jetzt nicht der Science-Fiction-Autor bist und auch nicht derjenige, der nur Science-Fiction liest oder Science-Fiction-Filme guckt. Ich formuliere es mal positiv, du hast ein deutlich breiteres Spektrum an Filmen und Büchern, die du rezipierst. Und das wollen wir jetzt heute mal ausnahmsweise so akzeptieren. Trotzdem haben wir ja so ein paar Fragen, die wir normalerweise Autoren stellen, die bei uns zu Gast sind und die sich so ein bisschen mit Science Fiction beschäftigen. Und die wollen wir dir heute auch stellen. Ich filter natürlich die raus, die sich konkret an Autoren richten. Und
Die
du darfst auch
Entweder-oder-Fragen sind
gerne
ja alle
immer.
noch gut tauglich.
Ja, genau. Du darfst Fragen natürlich auch gerne passen, wenn du nichts davon kennen solltest. Dann kriegst du heute mal den Bonus, den andere nicht kriegen. Du darfst dann
Glück gehabt.
passen. Glück gehabt, genau.
Es gibt da
Okay,
nur einen kleinen
fangen
Einspieler, wenn er passen muss.
wir an. Dann sollte ich nicht so oft passen.
Ja. Okay, Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Was ist das beste Science-Fiction-Buch, das du gelesen hast?
Da ich zugeben muss, dass ich nicht so viele gelesen habe, sitzt der Autor sogar in dieser Runde hier. Und es ist das Singularity vom Joshua Tree, das ich wirklich, was mich gepackt hat, muss ich zugeben, was ich sehr überraschend fand.
Vielen Dank. Du darfst wiederkommen. Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
Ja, ich würde mitfliegen, weil ich es einfach super interessant finde. Er auch sehr visionär an der Stelle ist und ich gerne eine neue Welt mitgestalten möchte.
Okay. Ripley oder Sarah Connor?
Keins von beiden? Geht das auch?
Ja, du hast ja einen Bonus.
Ja, keine Ahnung. Nimm mal Sarah Connor, komm. Alles klar.
SpaceX oder NASA?
SpaceX.
The Expanse oder Battlestar Galactica?
Battlestar Galactica.
X-Wing oder TIE Fighter?
X-Wing.
Berghütte oder Strandhotel?
Beides, je nachdem. Wenn
Hatten wir auch schon
ich
beides.
mal wieder eine Phase, genau, wo ich eine Phase habe, wo mir alle auf den Sack gehen, um es auch mal so deutlich zu sagen, und ich meine Ruhe brauche, dann liebe ich diese Berghütte und mag es sehr. Auf der anderen Seite, also ein Hotel am Strand, ist auch sehr angenehm zwischenzeitlich.
Flugzeug oder Bahn?
Flugzeug eindeutig. Am liebsten rausspringen.
Eule oder Lerche? Da weiß ich schon, du bist eine Eule. Da braucht man gar nicht drum rumreden.
Ja, ich wollte sagen, also eindeutig Eule, also die Frage überhaupt. Ich bin ITler.
Metal oder Pop?
Pop.
Hund oder Katze?
Eindeutig Katze.
Okay, Philipp, willst du übernehmen?
Aber das andere, was wir haben, sind alles die Autorenfragen. Ich glaube, die können wir eher auslassen, oder?
Ja, denke ich auch. Die ersten
Ich
zwei würden gehen.
glaube.
Aber gehen wir mal zu den Extra-Fragen runter. Können wir ruhig überspringen. Bin gespannt.
Würde ich sagen, ne?
Ja, denke ich auch.
Dann haben, naja, die Extra-Fragen. Die Existenz von Aliens halte ich für.
Halte ich für absolut glaubwürdig und ich glaube, dass es welche gibt, hundertprozentig.
Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht, UFOs sind für mich.
UFOs sind für mich Geschöpfe, die oder Projektionen, die wir nicht erklären können.
Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr.
Das ist schwierig. Ich reise in gar kein Jahr, weil ich mit der Erfahrung und wo ich gerade bin, eigentlich sehr glücklich bin und einige Erfahrungen zwar gerne nicht unbedingt erfahren haben möchte, aber sie meinen Charakter geformt haben.
Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
Eigentlich, ich habe zu viele Fragen. Mehr eine Frage stelle ich Ihnen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde die wahrscheinlich eigentlich hauptsächlich fragen, wie habt ihr es geschafft, so schnell hier hinzukommen? Und ich möchte das auch, um alles entdecken zu können.
In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
Wird das Problem gelöst haben, dass sich Menschen gegenseitig vernichten möchten, gegenseitig Probleme bereiten, denn es wird wahrscheinlich ein größeres Problem geben, wo alle an einem Strang ziehen müssen.
Und dieses Problem wird sie geschaffen haben.
Die Menschheit wird das Problem geschaffen haben, dass sie ihre Umwelt so weit zerstört hat, dass sie genau dieses Problem beheben muss.
Ja,
Da schließt sich der Kreis.
da schließt sich der Kreis. Genau. Und damit schließen sich auch unsere Fragen. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und ich glaube, dann können wir es mal grundsätzlich an der Stelle hier zusammenpacken. Da haben wir schon wieder hier 1,5 Stunden zusammenbekommen. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Vielen, vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Wann genau, wissen wir gerade noch nicht. Thema haben wir aber schon im Auge. Also Sommerpause ist vorbei, es wird weitergehen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.